Hardware. Unter Hardware versteht man alle physischen Bestandteile eines Computersystems. Darunter fallen Eingabegeräte, Geräte, um Informationen von den Benutzenden zu erfassen und in maschinenlesbarer Form an die Zentraleinheit zu übertragen, die sogenannte Zentraleinheit, welche die eigentlichen Rechenoperationen durchführt, Ausgabegeräte, Geräte, um Informationen in einer für den Benutzenden lesbaren Form auszugeben, und Speichermedien zum Speichern der Daten und Informationen. Hardware-Komponenten, insbesondere Ein- und Ausgabegeräte, sind wesentliche Bestandteile der Benutzerschnittstelle. Die Benutzerschnittstelle, Benutzeroberfläche, ist der für den Benutzenden sichtbare Teil der Interaktionsschnittstelle eines Softwareproduktes. Hier unterfallen alle Einheiten, Formen und Techniken, über welche der Benutzende mit dem Computersystem kommuniziert. Diese Benutzerschnittstelle ist zu einem gewissen Grad abhängig von der Hardware und der verwendeten Betriebssoftware des Systems und natürlich direkt abhängig von der benutzten Anwendungssoftware. Unter Benutzeroberfläche werden all jene Teile eines Computersystems zusammengefasst, die der Benutzende wahrnehmen kann. Die Benutzerschnittstelle ist zunächst eine Funktion der vorhandenen Ein- und Ausgabegeräte und im Weiteren der dazugehörenden Software. Unter Benutzeroberfläche versteht man sowohl Hardware als auch Software. Die Benutzeroberfläche legt weitestgehend fest, wie der Benutzer mit einem System arbeiten kann. Die Gestaltung muss sich nach dem jeweiligen Adressatenkreis richten, nach seinen Anforderungen, seinen Gewohnheiten und nach seinen Kenntnissen. Die Benutzeroberfläche bestimmt mit vielen Faktoren die Form der Interaktion zwischen dem Benutzenden und dem Computersystem. Die Mensch-Computer-Interaktion, MCI, ist ein wechselseitiger Informationsaustausch zwischen dem Benutzenden und dem System. Dieser ist durch die Natur der Sache zwar regelgebunden und formalisiert, zumindest bei modernen interaktiven Systemen liegt die Kontrolle im Regelfall beim Benutzenden. Die Mensch-Maschine-Interaktion lässt sich als eine Dreiecksbeziehung zwischen Benutzendem, seiner Aufgabe und dem benutzten Werkzeug beschreiben, natürlicherweise im Rahmen des vorhandenen Arbeitsumfeldes. Der Computer ist hier das Werkzeug, welches die kognitive Funktion des Benutzenden unterstützt und beeinflusst. Durch die Gestaltung von Benutzerschnittstellen wird die Art und Qualität der Aufgaben, das Problemlöseverhalten der Benutzenden sowie das Lernen von Fertigkeiten und deren Einsatz bei der Aufgabenbearbeitung beeinflusst. Daher ist die Gestaltung von Benutzerschnittstellen immer auch Arbeits- und Aufgabengestaltung. Eingabe. Eingabegeräte sind Geräte, um analoge Informationen vom Menschen zu erfassen und in maschinenlesbarer Form, also digital, an die Zentraleinheit zu übertragen. Die wichtigsten Eingabegeräte sind die Tastatur und Zeigegeräte, Maus, Touchpad. Für Bilder und Videos werden Scanner, Digitalkameras und Camcorder verwendet. Tastatur. Die Tastatur. Tasten sind Eingabeelemente, die es erlauben, Zeichen eines festen Alphabets einzugeben. Die Zeichen müssen nicht notwendigerweise Buchstaben oder Ziffern sein, sie können auch andere Bildsymbole einschließen. Im Gehäuse einer heute üblichen PC-Tastatur befindet sich ein Mikroprozessor, der an der Veränderung des Stromflusses erkennt, welche Taste gedrückt bzw. losgelassen wurde. Der Mikroprozessor der Tastatur überträgt einen Code, der die Taste identifiziert, an den Rechner. Das elementare Ein-Ausgabesystem des Rechners wandelt den Code in dem vom Rechner verwendeten Zeichensatz um und schreibt diesen in einen Speicherpuffer, aus dem das Betriebssystem das Zeichen lesen kann. Nach der Art der einzugebenden Daten unterscheidet man: numerische Tastatur, die Tastatur besteht aus einem Ziffernblock, internationale Zehner-Tastatur und Funktionstasten zur Eingabe von Befehlen und Steuerfunktionen. Alphanumerische Tastatur, die Tastatur besteht aus einem numerischen und einem alphabetischen Teil, wo die Tasten wie bei der Schreibmaschine angeordnet sind. Bei alphanumerischen Tastaturen müssen die Sonderzeichen der einzelnen Sprachen berücksichtigt werden, wie beispielsweise die deutschen Sonderzeichen SS, Ö, Ä, Ü und so weiter. Funktionstastatur. Jeder Tastendruck löst eine bestimmte Funktion aus. Das kann ein Befehl oder eine Steuerfunktion sein, wie beispielsweise, gehe zu Seitenanfang, blättere eine Seite nach unten, und so weiter. Überlagerte Tastaturen, der numerische Bereich überlagert einen Teil des alphabetischen Bereichs. Die Umschaltfunktion wird verwendet, um zwischen den Belegungen hin und her zu schalten, wodurch ein besonders kompaktes Tastenfeld erreicht wird. Die Möglichkeit der Mehrfachbelegung wird auch bei Spezialtastaturen zur Darstellung von Sonderzeichen verwendet. Bei einer ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes darf auf die Tastatur nicht vergessen werden. Diese sollte unabhängig vom Bildschirm und frei beweglich sein. Schnurlose Eingabegeräte werden immer beliebter. Die Anordnung der Tasten soll entsprechend der international verbreiteten Schreibmaschinennorm sein. Die Funktionstasten werden entsprechend der Arbeitsaufgabe gegliedert und heben sich durch Farbe, Form und Anordnung ab. War die Tastatur früher mittels PS2-Schnittstelle mit dem PC verbunden, so wird sie heute fast ausschließlich mittels USB angeschlossen. Sehr oft kommen dabei kabellose Varianten zum Einsatz. Hierfür wird an der USB-Schnittstelle ein Sendeempfänger angeschlossen, der mit der Tastatur und oft auch mit der Maus kommuniziert. Zeigeinstrumente. Die Funktion von Zeige- und Positioniergeräten ist das Auffinden, Lokalisieren, Durchhinzeigen, inklusive dem Auswählen, Selektieren, von visuell dargestellter Information oder visualisierter Objekte an der Benutzerschnittstelle, Bildschirm, sowie gegebenenfalls ihre Positionierung. Es können ein oder auch mehrere Objekte ausgewählt und damit manipuliert werden, Lasso-Funktion. Bei Zeigegeräten werden die Bewegungen mit dem Gerät in elektrische Signale umgesetzt, die als Koordinatenpaar weiterverarbeitet werden und zwar entsprechend der Lage eines Punktes am Bildschirm. Sobald das Gerät manipuliert wird, verändert der Cursor seine Position am Bildschirm. Maus. Die Maus, das wohl wichtigste Zeigegerät, ist ein Eingabegerät, dessen zweidimensionale Bewegung auf einer Ebenenfläche von einer Positionierungsmarke, Cursor, am Bildschirm nachvollzogen wird. Sie verfügt über Auslösemechanismen, Funktionstasten, mit denen die selektierten Objekte aktiviert werden können. Mit der Verwendung von grafischen Benutzeroberflächen hat die Maus als Eingabeinstrument eine weite Verbreitung gefunden. Heute finden fast nur noch optisch Mäuse Verwendung. Bewegt man diese, werden die Bewegungen von optischen Sensoren erfasst und abgetastet und an den Computer übertragen. Optische Mäuse arbeiten exakter und verschmutzen kaum. Mäuse haben eine unterschiedliche Anzahl an Funktionstasten, meist zwei Haupttasten, manchmal zusätzliche Tasten seitlich sowie ein Rädchen, welches meist zugleich als Taste fungiert. Die Verbindung zum Computer erfolgt meist über die USB-Schnittstelle, früher auch über die serielle Schnittstelle, wobei heute die Übertragung der Steuerimpulse auch wireless erfolgt. Am Computer ist an der USB-Schnittstelle ein kleiner Sender-Empfänger angesteckt, welcher mit der Maus kommuniziert. Es ist kein direkter Sichtkontakt notwendig. Die Vorteile der Maus gegenüber der Tastatur sind die schnelle und vereinfachte Kommandoeingabe. Durch die präzise Positionierung lassen sich kleinste Zeichenstellen am Bildschirm ansprechen, weshalb sie sich auch für grafische Anwendungen eignen. Die Nachteile der Maus sind anfängliche Koordinationsprobleme von Auge und Hand, die nicht immer zur Verfügung stehende Ebenefläche sowie Verschmutzung und Abnutzung, vor allem bei mechanischen Mäusen. Trackball, Rollkugel. Die Rollkugel ist ein Eingabegerät ähnlich der Maus, dessen Rollkugel sich auf der Oberfläche befindet und zu einem Drittel sichtbar ist. Zur Steuerung des Cursors wird lediglich die Kugel mit dem Finger bewegt, ohne dass sich das Rollkugelgehäuse bewegt. Mit der Rollkugel ist eine einfache, schnelle und exakte Positionierung möglich, sie ist aber gewöhnungsbedürftig. Verwendung findet der Trackball heute vor allem bei unbeweglichen Terminals, früher bei Notebooks, er wird jedoch immer mehr von Touchpads und Touchscreens verdrängt. Eingabehilfen für Notebooks. Da Notebooks häufig mobil eingesetzt werden, wird versucht, die Zahl der Geräte für die Bedienung zu minimieren. Außerdem steht nicht immer eine ebene Fläche für die Bedienung der Maus zur Verfügung. Steuerfeld, Touchpad, eine berührungsempfindliche Fläche, die sich meist direkt vor der Tastatur des Notebooks befindet. Die Bedienung erfolgt mit den Fingern, wobei zusätzliche Tasten die Funktion der Maustasten übernehmen. Üblicherweise erfüllt auch das Klopfen auf das Touchpad die Funktion des Drückens einer Taste. Touchpads gehören zur Standardausstattung von Notebooks. Steuerstift, Trackpoint, ein kleiner, auf der Tastatur zwischen den Tasten herausragender Stift, der durch leichtes Andrücken mit einem Finger gesteuert werden kann. Touchscreen-Sensorbildschirm. Ein Sensorbildschirm, Touchscreen, erlaubt die Auswahl von Kommandos bzw. die Eingabe von Daten aus einem Menü durch Markierung der auslösenden Aktion mit dem Finger oder einem Zeigestift direkt am Bildschirm. Sensorbildschirme wurden anfänglich häufig als Informationsterminals eingesetzt und sind auch für Computerlaien einfach zu bedienen, da man einfach mit dem Finger auf die entsprechende Stelle tippt. Das Orten des Fingers kann durch druckempfindliche Membrane mit Hilfe von Ultraschall oder durch Benutzung von Infrarotlichtschranken geschehen. Heute gehören Touchscreens zum Standard und werden auch bei DAS, Handys, Smartphones und im Home-Hilfe-Bereich, zum Beispiel Fernbedienungen, verwendet. Aufgrund der geringen Abmessungen besitzen die meisten dieser Geräte keine Tastatur. Die Eingabe erfolgt entweder auf einer kleinen virtuellen Tastatur am Bildschirm oder es werden die Zeichen am Bildschirm geschrieben und mittels Handschrifterkennung eruiert. Weitere Zeigegeräte. Folgende Zeigegeräte werden der Vollständigkeit halber erwähnt. Es wird jedoch nicht näher auf sie eingegangen. Datenhandschuh überträgt die dreidimensionalen Bewegungen einer menschlichen Hand. Joystick, Steuerknüppel. Gamepad. Eingabe von Bildinformationen. Bei der Eingabe von Bildinformationen kann man zwischen der Erfassung von stehenden und bewegten Bildern unterscheiden. Bei der Eingabe eines stehenden Bildes wird die Vorlage punktweise abgetastet und in ein Grafikformat des Rechners umgewandelt. Das resultierende Bild kann nachbearbeitet, in Text eingebunden und elektronisch verschickt werden. Eingabe von Bildinformationen. Bei der Eingabe von Bildinformationen kann man zwischen der Erfassung von stehenden und bewegten Bildern unterscheiden. Bei der Eingabe eines stehenden Bildes wird die Vorlage punktweise abgetastet und in ein Grafikformat des Rechners umgewandelt. Das resultierende Bild kann nachbearbeitet, in Text eingebunden und elektronisch verschickt werden. Scanner. Scanner, Bildabtaster, sind Bildeingabegeräte, mit denen ein Bild oder ein Text zeilen- und punktweise abgetastet wird. Ein Lichtstrahl, Laser, tastet die einzelnen Punkte der Vorlage ab und registriert die Helligkeitsunterschiede, die in digitaler Form als Rasterbild gespeichert werden. Das gescannte Bild lässt sich punktweise weiter bearbeiten, unabhängig ob es sich um einen Text oder ein Bild handelt. Texte, die mit einem Scanner abgetastet wurden, können mit Programmen zur Texterkennung bearbeitet werden, OCR-Software. Aufgrund des Kontrastmusters werden die Zeichen mit einer gespeicherten Vorlage verglichen und in das entsprechende Zeichen umgewandelt. Je mehr Informationen pro Fläche ein Scanner unterscheiden kann, desto besser ist das im Computer gespeicherte Ergebnis. Die Auflösung wird in Bits per Inch angegeben. Auf dem Markt befindliche Geräte haben eine Auflösung von 600x600 bi bis zu 4800x9600 bi. Ein anderes Gütemerkmal ist die Anzahl der scannbaren Graustufen bzw. Farben, denn lediglich bei Texten kommt man mit der Unterscheidung in Schwarz-Weiß aus. Bilder hingegen beinhalten Übergänge zwischen den beiden Extremen. Die Farbtiefe, die ein Scanner erfassen kann, bestimmt sich dadurch, wie viele Bit je Punkt erfasst werden. Der 1-Bit-Scanner beschreibt jeden erfassten Bildpunkt mit einem Bit. Die in den Rechner übergebenen Bilddaten enthalten demnach nur schwarze und weiße Bildpunkte. Bei einer Abtasttiefe von 8 Bit können 256 Graustufen dargestellt werden. Um Farbfotos zu scannen, ist eine Farbtiefe von 24 bzw. 30 Bit erforderlich, damit können 16,8 Millionen bzw. 1 Milliarde Farbwerte erfasst werden. Spitzengeräte verfügen über eine Farbtiefe von 48 Bit. Zur Aufnahme der Farbwerte werden Halbleitersensoren verwendet, sogenannte Charge Coupled Device, CCD. Ein monochromer Scanner enthält eine Zeile CCD-Elemente, die über die gesamte Breite angeordnet sind. Farbscanner tasten die Vorlage dreifach zur Erfassung der Grundfarben Rot, Grün und Blau ab. Ist nur eine CCD-Zeile vorhanden, so wird die Vorlage dreimal mit unterschiedlichen Filtern abgetastet. Höherwertige Geräte arbeiten mit 3 CCD-Zeilen, dadurch sind sie schneller und bieten eine bessere Wiedergabequalität. Die Auflösung und die Anzahl der Farben soll aufgrund des hohen Speicherbedarfs von gescannten Farbvorlagen auf die Aufgabe und die Ausgabemedien abgestimmt werden. Für Texte, die auf einem Laserdrucker ausgegeben werden, ist eine Farbtiefe von 30 Bit nicht sinnvoll. Folgende Gerätetypen können unterschieden werden. Flachbit-Scanner, das einzuscannende Objekt liegt, ähnlich dem Kopieren, auf einer Glasplatte, unter der sich der Abtastmechanismus bewegt. Dadurch ist der Bedienungskomfort besser und es lassen sich auch dickere Vorlagen, zum Beispiel Bücher, erfassen. Dieser Typ wird oft mit automatischen Einzelblatteinzügen kombiniert. Handscanner, sie werden heute kaum mehr zum Scannen von Text oder Bildern verwendet. Vielmehr finden sie beim Einscannen von Bar, Codes Verwendung, Kassen, Lager, Paketzustellung. Stab- oder Einzugscanner, sie haben eine kompakte, stabförmige Bauform, sie können damit platzsparend untergebracht werden. Die Vorlage, maximal A4, wird automatisch von der Scaneinheit durchgezogen. Dieser Typ findet sich hauptsächlich in günstigen Homeoffice- und Multifunktionsgeräten. Der Anschluss an den Computer erfolgt heute üblicherweise über die USB-Schnittstelle. Als Kriterien für die Kaufentscheidung können neben den technischen Merkmalen auch Zusatzeinrichtungen wie automatischer Vorlageneinzug oder Durchlichtaufsatz für Dias und Folien entscheidend sein. Lesegeräte. Schriftenleser erkennen optisch oder magnetisch die Bedeutung einzelner, auf den Datenträgern gespeicherte Zeichen und geben diese in maschinell weiterverarbeitbarer Codierung, zum Beispiel ASCII, aus. Hierzu werden vorher definierte Bereiche der Datenträger ausgewertet, in denen die Zeichen in maschinell lesbarer Form aufgezeichnet sind. Das Layout der Datenträger wird nicht mit erfasst. Klarschriftbelege sind sowohl maschinell als auch mit dem Auge lesbare Papierbelege. Die Schriften sind normiert, im Belegleser werden die Zeichen optisch, auf den Kontrast ansprechend, gelesen. Die eingelesenen Signale werden mit einem Sollmustersatz verglichen und jedem Zeichen wird die entsprechende Bedeutung zugeordnet. Die verbreiteste maschinenlesbare Schrift ist die UCRB, wie sie in der Lesezone bei Bankbelegen verwendet wird. Handschriftenleser, Handschriften sind zum Teil auch für Menschen schwierig zu erkennen, für Maschinen ist der Erkennungsvorgang noch schwieriger. Mit der immer leistungsfähigeren Hardware und verbesserter Software, ZB eine Lernphase mit individuellen Benutzenden, wird die Rückweisungsrate immer geringer. Strichcode-Leser, Zeichen, in erster Linie Ziffern, werden in Form von unterschiedlich starken Balken dargestellt. Als Informationsträger dient dazu Papier in Form von Etiketten oder auch die Verpackung. Mithilfe eines Scanners wird der Balkencode gelesen und maschinengerecht aufbereitet. Für den Menschen ist der Balkencode nicht lesbar. Beispiel für einen genormten Balkencode ist die europäische Artikelnummerierung EAN, die auf sehr vielen Handelsartikeln aufgebracht ist. Die Verpackung der Artikel dient zugleich als Datenträger. Die europäische Artikelnummerierung gibt es als 13-stellige oder verkürzte 8-stellige Ziffernfolge. Mit der 13-stelligen Nummer wird jeder Artikel eindeutig identifiziert. Eine zusätzlich firmeninterne Kennzeichnung ist nicht mehr notwendig. Das EAN-Symbol besteht aus einer Reihe von parallelen dunklen Balken unterschiedlicher Breite auf hellem Grund, das durch eine Klarschriftzeile in OCRB ergänzt wird. Das Symbol besteht aus zwei Hälften, die unabhängig voneinander gelesen werden können. Somit kann der Code sowohl von rechts nach links als auch umgekehrt gelesen werden. Die GLN, Global Location Number, wird durch die jeweilige IAN-Organisation des jeweiligen Landes vergeben. Für Österreich www.gs1.at/ und wird zur Identifikation von Unternehmen bzw. Unternehmensbereichen benötigt. Von der Länge der GLN, 7 bzw. 9 Stellen inklusive Länderpräfix, hängt ab, wie viele Stellen des EAN-Codes ein Unternehmen für die Artikelnummerierung zur Verfügung hat. Für die obige Abbildung heißt das, Herstellerland ist Deutschland, der Hersteller ist BASF, das Produkt eine Videokassette E300. Mittlerweile kommen neben dem klassischen EAN-Code viele andere grafische Codes zum Einsatz. Die ÖBB verwenden für Fahrkarten ZB-Data-Matrix-Codes. Ein weiteres Beispiel für einen grafischen Code ist der QR-Code. Wozu dient der QR-Code? Man fotografiert den QR-Code mit dem Handy und über einen Code-Reader wird die im Code enthaltene Information entziffert. So gelangt die Information, Website, Handynummer, Text, etc. ins Telefon. Neuere Handys sind mit einem QR-Code-Reader ausgestattet, viele andere Java-fähige Telefone können aber auch sehr einfach per Download nachgerüstet werden. Beispiele für solche Code-Reader sind Caruva-Reader, Enigma-Reader, Glass-Reader. QR-Codes werden von Firmen und Institutionen verwendet, man kann jedoch auch selbst QR-Codes im Internet generieren. Digitale Kamera. Eine digitale Fotokamera zeichnet Bilder auf und speichert diese in digitaler Form, meist JPEG-Format. Die einzelnen Bilder werden üblicherweise mittels USB-Schnittstelle oder Speicherkartenlesegerät auf den PC übertragen, wo sie nachbearbeitet, gespeichert und gedruckt werden können. In vielen Bereichen gleicht die Funktionsweise digitaler Kameras jener ihrer analogen Gegenstücke. Das Licht fällt durch das Objektiv ein, wird aber nicht auf einen Zelluloidstreifen, sondern auf einen fotosensorischen Chip geworfen. Dafür wird meist ein Target Complex Device Sensor, CCD, verwendet, der sich aus einer großen Anzahl Fotoelektroden zusammensetzt. Diese erzeugen je nach Helligkeit des eintreffenden Lichts eine Spannung, die von einem Analog-Digitalwandler in digitale Werte umgerechnet wird. Für die Qualität der Fotos ist neben der Elektronik der Kamera natürlich nach wie vor die Optik von großer Bedeutung. Wichtige Auswahlkriterien für Digitalkameras. Auflösung. Diese wird in Bildpunkten angegeben, Pixel. Derzeit geläufige Werte sind 5 Millionen Bildpunkte bis über 12 Megapixel auch für den nicht professionellen User. Komprimierung. Um Speicherplatz zu sparen, werden die Bilder komprimiert. Meist wird das Format JPEG verwendet. Aufgrund immer kleinerer und billigerer Speichermedien erhöht sich die Quantität, Anzahl der gespeicherten Bilder, sowie auch deren Qualität, Auflösung. Brennweite, angegeben in mm, ist meist geringer als bei analogen Modellen. Zoom-Funktion, optisches versus digitales, Vergrößerung wird extrapoliert, Zoom. Speicher, als Speichermedien werden meist SD, Sigio Digital, Speicherkarten verwendet. Die Kameras besitzen einen kleinen Monitor, oft schon anstatt des optischen Suchers, auf dem die Bilder sofort überprüft und gegebenenfalls gelöscht werden können. Digitale Camcorder. Bei der Aufzeichnung mit DV-Camcordern sind zwei Dinge wichtig. Zum einen wird das vom Aufnahmesensor gelieferte Bild, bei dem es sich zunächst um ein ganz normales Analog-Fernsehbild handelt, digitalisiert. Das bedeutet, dass ein Spezialchip in der Kamera die Farben und Helligkeitswerte jedes einzelnen Bildpunktes im Video in einen Zahlenwert übersetzt. Da die Datenmenge eines solchen Videofilmes mit seinen 25 Bildern pro Sekunde jedoch zu hoch wäre, um sie auf das vergleichsweise kleine und langsam laufende Magnetband in der DV-Kassette schreiben zu können, erfolgt nicht nur die Umwandlung in digitale Zahlenwerte, sondern gleichzeitig eine Kompression der Bilder. Diese Kompression erfolgt mit einem leichten Qualitätsverlust gegenüber dem Original. Dennoch ist die Bildqualität der digitalen Camcorder einer Kamera mit analoger Aufnahmetechnik weit überlegen. Die Datenübertragung auf den Computer erfolgt über USB- oder FireWire-Schnittstellen. Dort kann der Film geschnitten und nachbearbeitet werden. Moderne Geräte bieten mittlerweile eine Auflösung bis zu HD, High Definition, 1920x1080 Pixel. Mittels sogenannter Bildstabilisatoren können manche Kameras die auftretenden Verwackler erkennen und ausgleichen. Außerdem können viele Camcorder auch als digitale Fotokameras eingesetzt werden. CCD-Anzahl. Die meisten Camcorder für den Amateurbereich besitzen einen CCD-Sensor. Einige Modelle im semiprofessionellen Bereich verfügen dagegen über drei CCDs, eine Technik, die sie von professionellen Digitalkameras übernommen haben. Innerhalb der Kamera sorgt eine spezielle Optik dafür, dass das durch das Objektiv einfallende Licht in seine Grundfarben Rot, Grün und Blau aufgeteilt wird. Jeder der drei Sensoren nimmt daher nur einen Farbanteil des gesamten Videobildes auf. Der Aufwand lohnt sich, die Bilder werden sichtbar brillanter und schärfer abgebildet als bei einem CCD-Kameras. Webcam. Eine Webcam ist eine Videokamera, die zur Kommunikation über das Internet genutzt wird. Sie wird direkt am Computer angeschlossen bzw. ist heute schon oft im oberen Rand des LCD-Monitors eingebaut, Laptops, Netbooks. Sie funktioniert wie ein Camcorder, mit dem Unterschied, dass die Daten direkt zum PC übertragen werden. Programme wie zum Beispiel Skype können das Live-Bild dann gleich über das Internet übertragen. Manche Websites verwenden Livecams, um ständig aktuelle Informationen zu übertragen, zum Beispiel Wetter. Akustische Eingabe. Die Verarbeitung von Audioinformationen ähnelt jener von Bildinformationen. Diese Aufgabe übernimmt in der Regel ein eigener Soundchip eines Computers, wobei bei der Eingabe die analoge Information in digitale umgewandelt wird und bei der Ausgabe eine Rückumwandlung stattfindet. Schwerpunkt der Audioeingabe ist die Spracheingabe. Der Mensch wertet gesprochene Sprache auf mehreren Ebenen aus, wie Sprachsignal, Wort, Satz, Tonfall, Tonhöhe und so weiter. Sehr viele für das Verstehen nicht unmittelbar notwendige Informationen werden dabei mitgeliefert. Für die maschinelle Bearbeitung erweisen sich diese, für unser Urvertrauten, Besonderheiten der natürlich gesprochenen Sprache als Probleme bei der weiteren Bearbeitung. Die Bearbeitung von natürlich gesprochener Sprache teilt sich in zwei Teilgebiete. Spracherkennung, dabei soll festgestellt werden, was gesprochen wurde. Bestimmte Muster müssen durch Vergleich erkannt und verarbeitet werden. Dazu gibt es Systeme zum Erkennen isoliert gesprochener Worte, Einzelworterkennung, und zum Erkennen fließender Rede. Systeme zur Sprachanalyse und zum Sprachverstehen, die analysieren und Schlüsse ziehen, worüber gesprochen wurde, zählen zum Bereich der künstlichen Intelligenz. Sprechererkennung, dabei geht es um die Ermittlung, wer gesprochen hat. Anhand des Klangbildes der Sprache, das einzigartig wie der Fingerabdruck eines Menschen ist, wird überprüft, wer der Sprecher ist. Eingesetzt wird die Sprecherverifikation für Zugangskontrollen bei Banken, Rechenzentren und so weiter. Mit der immer größeren Rechenleistung moderner PC-Systeme steigen auch die Trefferraten bei der Spracherkennung. Dennoch soll der Sprecher die Wörter langsam und exakt aussprechen. Nach einer Trainingsphase erreichen die Systeme mittlerweile schon sehr hohe Trefferraten. Das Erkennen von fließend gesprochener Sprache, unabhängig vom Sprecher, ist derzeit auf PCs jedoch noch nicht zu 100% realisierbar. Durch die Verwendung von natürlich gesprochener Sprache wird der Eingabevorgang beschleunigt, die Einarbeitungszeit verkürzt sich, die Hände werden zur Eingabe nicht benötigt, wodurch sich die Bewegungsfreiheit erhöht. Eingesetzt werden Spracheingabesysteme beispielsweise bei der Post zur Paketumleitung oder für die Lagerbewirtschaftung. Die Zielorte der Pakete werden mit der Spracheingabe angegeben, Die Hände bleiben frei zum Bewegen der Pakete. Die Spracheingabe kann auch zur Systemsteuerung verwendet werden. Befehle können über die Spracheingabe ausgewählt werden. Die Systeme können auch kombiniert werden, wie beispielsweise bei der Textverarbeitung der Text über Tastatur eingegeben wird. Schriftattribute, wie Fettdruck, werden über die Spracheingabe gesteuert, die Hände können so immer auf der Tastatur liegen bleiben. Durch die Kombination von Spracheingabe und Ausgabe werden neue Anwendungen ermöglicht. Insbesondere für Menschen mit besonderen Bedürfnissen eröffnen sich neue Möglichkeiten. Ausgabe. Ausgabegeräte wandeln digitale Informationen des Computers in analoge Informationen und Darstellungen um, welche vom Menschen erfasst und verstanden werden können. Die wichtigsten Ausgabegeräte sind Monitor und Drucker, aber auch digitale Projektoren und akustische Informationsausgabe gewinnen immer mehr an Bedeutung. Bildschirm. Der Bildschirm ist eines der am häufigsten verwendeten Ausgabegeräte. Die Daten werden für das Auge vorübergehend erkennbar auf einem Schirm dargestellt. Damit der Monitor weiß, was er darstellen soll, erhält er seine Signale von der Grafikkarte im PC als Bildsignale und Synchronisationssignale, welche die vertikale und horizontale Ausrichtung steuern. Je höher die Auflösung, die Farbtiefe und die Bildwiederholrate, desto größer sind die Anforderungen an die Grafikkarte. Zusätzlich zur Grafikkarte werden auch Grafiktreiber benötigt, die für das Betriebssystem eine möglichst einheitliche Schnittstelle für unterschiedliche Grafikkarten zur Verfügung stellen sollen. Die Anforderungen im Office-Bereich werden heute von jeder handelsüblichen Grafikkarte erfüllt. Nur moderne 3D-Spiele erfordern oft den Einsatz spezieller, leistungsfähiger und dann oft auch sehr teurer Hochleistungsgrafikkarten. Waren früher CRT-Monitoren, Kathodenstrahlröhre, üblich, haben sich in den letzten Jahren LCD-Monitoren, Flüssigkristallanzeige, als Standard durchgesetzt. Flüssigkristallanzeige, LCD. In Glasflächen eingeschlossene Substanzen bekommen durch das Anlegen einer Spannung andere optische Eigenschaften, es wird zwischen Lichtdurchlässigkeit und Lichtundurchlässigkeit gewechselt, wodurch dem Betrachter ein angesteuerter Bildpunkt hell bzw. dunkel erscheint. Die Ansteuerung erfolgt im Allgemeinen durch eine Elektrodenmatrix. Die Flüssigkristalle können aber auch mittels Laserstrahl erwärmt und dadurch kann das Polarisationsverhalten verändert werden. LCD-Bildschirme sind sehr flach, haben ein geringes Gewicht und einen geringen Stromverbrauch. Statt Licht auszustrahlen, reflektieren passive LCD-Bildschirme dieses, woraus sich ein geringer Stromverbrauch ergibt, Akkubetrieb ist möglich. Sie werden daher vor allem bei tragbaren Geräten verwendet. Die passive LCD-Anzeige ist aber kontrastarm und hat eine geringe Helligkeit, das Bild kann nur in einem engen Betrachtungswinkel gelesen werden. Bei aktiven LCD-Schirmen, Aktivmatrix-Bildschirme, TFT-Bildschirme, werden die einzelnen Bildpunkte über Dünnfilmtransistoren individuell aktiviert. Durch eine besonders hohe Beweglichkeit der Kristalle und die präzise Ansteuerung werden die Reaktionszeiten verkürzt und Schattenbildeffekte vermieden. Es entsteht ein scharfes, flimmerfreies Bild, auch bei geringen Bildwiederholraten. Die Farbkalibrierung für die Drucktechnik ist kaum möglich. Plasmaschirm. Der Plasmabildschirm besteht aus zwei Glasplatten, zwischen denen ionisiertes Gas, Plasma, eingeschlossen ist. In einer der Glasplatten befinden sich feine, horizontale Stromleiter, in der anderen Glasplatte vertikale. Erhält die Kreuzung zweier Leiter einen Stromstoß, so beginnt der Bildpunkt zu leuchten. Eine zusätzliche ständige Spannung auf allen vertikalen und horizontalen Stromleitern sorgt dafür, dass ein angezündetes Rasterbild beliebig lange erhalten bleibt. Plasmamonitoren sind sehr flach und leicht. Eingesetzt wird die Plasmatechnologie hauptsächlich für Fernsehgeräte und Präsentationsmedien. Faktoren. Die optische Qualität der Bildschirmanzeige wird durch folgende Faktoren bestimmt. Bildschirmgröße. Die angemessene Größe des Bildschirmes hängt von der jeweiligen Aufgabe ab. Grafische Aufgaben verlangen einen größeren Bildschirm als Aufgaben, bei denen mit Texten oder Zahlen gearbeitet wird. Als Bildschirmgröße wird die Diagonale in Zoll gemessen, 15, 17, 19, 21 bzw. 24 Zoll für Anwendungen, bei denen direkt am Bildschirm gestaltet wird, zum Beispiel CAD, DTP. Durch den enormen Preisverfall der LCD-Monitoren kann man heute 19 Zoll und darüber als Standardgröße ansehen. Auflösung: Sie wird durch die in horizontaler und vertikaler Richtung darstellbare Gesamtzahl von Pixeln, Bildpunkten, angegeben. Gängige Auflösungen sind VGA 640x480, SVGA 800x600, XGA 1024x768, SXGA 1280x1024, HDTV 1920x1080, XGA 2048x1536. Als absolute Untergrenze ist heute eine XGA-Auflösung, 1024x768, anzusehen. Darunter ist das Arbeiten mit modernen Benutzeroberflächen nur schwer möglich. Farbdarstellung, Farbtiefe: Die Darstellung von Farben reicht je nach verwendetem Bildschirm und verwendeter Grafikkarte von Monochrom bis zu Millionen von Farben. Sie wird in Bit angegeben. Bildwiederholfrequenz: Die Bildwiederholfrequenz hängt bei CRT-Monitoren von der Nachleuchtdauer des Phosphors ab. Ein flimmerfreies Bild wird ab einer Bildwiederholrate von 75 Hz erreicht. Ein Flimmern des Bildschirmes wirkt sehr ermüdend auf die Augen. LCD-Monitoren werden üblicherweise mit 60 Hz angesteuert, bei der LCD-Technologie gibt es üblicherweise kein Flimmern. Bildschirmoberfläche: Die Oberfläche soll möglichst reflexionsarm sein, Bildschirmgeräte sind so aufzustellen, dass sich keine Fenster oder Lichtquellen in ihnen spiegeln. Der Kontrast zwischen Zeichen und Hintergrund soll frei einstellbar und zwischen 1.5 und 1.15 liegen. Je höher die Auflösung, die Farbtiefe und die Bildwiederholrate, desto größer sind die Anforderungen an die Grafikkarte. Grafikkarte und Monitor müssen sinnvoll aufeinander abgestimmt werden, damit die volle Leistung beider Komponenten genutzt werden kann. Die Einstellung der Auflösung, der Bildwiederholrate und der Farbtiefe erfolgt entweder automatisch oder benutzergesteuert über ein Auswahlmenü am Bildschirm. Digitale Projektoren: Der Aufbau von LCD-Projektoren ähnelt jenem von Diaprojektoren. Anstelle eines Dias wird ein LCD-Panel durchleuchtet und mit Hilfe eines Objektivs an die Wand projiziert. Dabei macht man sich den optischen Effekt der doppelbrechenden Wirkung der Flüssigkristalle beim Anlegen einer Spannung zunutze. Weißes Licht von der Projektorlampe wird je nach angelegter Spannung von einer Zelle durchgelassen oder zu einem bestimmten Grad absorbiert. Um farbige Bilder zu erzeugen, wird das Licht durch Prismen oder halbdurchlässige Spiegel in die drei Grundfarben getrennt und damit das LCD-Panel beleuchtet. Die durchgehenden Strahlen werden anschließend wieder überlagert und ergeben das farbige Bild. Eingesetzt werden Datenprojektoren zur Präsentation von Computer- und Videobildern, aber auch in der Unterhaltungselektronik, Heimkino, finden sie immer mehr Einsatz. Die Qualität des Projektors wird bestimmt durch die Lichtstärke, gemessen in Ansilumen, derzeitige Werte zwischen 1000 und 4000, durch die Auflösung, in Pixeln, sowie die Ausstattung wie Schnittstellen, Zusatzeinrichtungen wie Laserpointer, Lautsprecher. Der Projektor muss immer den Raumverhältnissen bzw. der Bildgröße angepasst werden. Betrachtet man die Entwicklungstendenzen bei der grafischen Ausgabe, so zeigt sich einerseits eine Tendenz zur Verkleinerung in Form von sogenannten Mikrodisplayers, die direkt auf die Linse des Auges projizieren. Diese Displays werden wie eine Brille getragen. Auf der anderen Seite wird versucht, dreidimensionale Gegenstände auf Bildschirmen darzustellen. Stereoskopische Displays ermöglichen eine dreidimensionale Wahrnehmung von Bildern durch Brillen oder Datenhelme. Das linke und das rechte Auge nehmen unterschiedliche Bilder wahr, es entsteht ein 3D-Bild. Vergleiche 3D-Filme. Volumetrische Displays ermöglichen eine echte 3D-Darstellung. Dem Benutzer wird eine 360-Grad-Zeichenansicht ermöglicht. Drucker. Drucker sind Ausgabegeräte, die visuell darstellbare Daten, Text, Bilder, Aufdruckträger, meist Papier, ausgeben. Durch Kontrasterzeugung werden die Daten visuell lesbar. Man unterscheidet zwischen Anschlagdruckern, Nadeldrucker, und anschlagfreien Druckern, Tintenstrahl, Thermo, Laserdrucker. Anschlagdrucker bringen die Farbe durch mechanische Schläge auf das Papier, vergleiche Schreibmaschine. Die anschlagfreien Drucker arbeiten ohne mechanischen Anschlag, sie sind wesentlich leiser, können aber keine Durchschläge erzeugen. Von Spezialanwendungen abgesehen, werden derzeit in erster Linie anschlagfreie Drucker verwendet. Leistungskriterien. Wichtige Leistungskriterien für Drucker sind: Druckgeschwindigkeit, Anzahl der Seiten pro Minute. Druckqualität, Farb- und Grafikfähigkeit bzw. Fotodruck, Schriftbild, Auflösung, in Bildpunkten pro Zoll gleich DPI. Zeichenvorrat, Anzahl der Schriftarten. Technik des Papiertransports, Endlospapier, Einzelblatteinzug, Anzahl der Einzugsschächte, doppelseitiger Druck, Duplex-Einheit. Ergonomie, Lärmbelästigung, Bedienungsfreundlichkeit. Anschlusstechnik, Art der Schnittstellen, Netzwerkfähigkeit. Anschaffungs- und Betriebskosten, Kosten für Verbrauchsmaterial wie Toner, Tintenpatronen. Thermodrucker. Wärmeempfindliches Papier wird durch eine Matrix von Heizstäben an den jeweiligen Stellen erwärmt. Die Druckgeschwindigkeit dieser sehr leisen und billigen Drucker beträgt zwischen 10 und 100 Zeichen pro Sekunde. Thermodrucker werden bei einfachen Faxgeräten und oft auch bei Kassen verwendet. Das wärmeempfindliche Papier reagiert auf Licht und auch auf mechanischen Druck und ist für längere Archivierung nicht geeignet. Da diese Ausdrucke oft schon nach wenigen Wochen nicht mehr lesbar sind, sollte eine elektronische Archivierung erfolgen oder eine klassische Fotokopie angefertigt werden, Belege, Rechnungen Garantie. Tintenstrahldrucker. Aus kleinen Düsen wird in einer Matrix oder durch direkte Ablenkung der Düsentinte auf ein saugfähiges Papier aufgetragen. Vorteile von Tintenstrahldruckern sind eine fast geräuschlose Arbeitsweise und eine sehr gute Druckqualität, auch in Farbe. Die Druckgeschwindigkeit liegt zwischen 2 und 20 Seiten pro Minute. Moderne Tintenstrahldrucker erreichen heute Fotoqualität und sind in der Anschaffung meist sehr günstig. Die Betriebskosten, Tinte, Druckkopf, können jedoch recht hoch sein. Laserdrucker. Die Arbeitsweise ist wie bei einem Kopiergerät. Die Druckqualität von Laserdruckern ist gut, die Druckgeschwindigkeit sehr hoch. Der Druckprozess lässt sich in 6 Schritte gliedern. Elektronische Aufbereitung der Druckdaten im Rechner. Zu druckende Daten gelangen von der Applikation über den Druckertreiber in Form eines Datenstroms bzw. einer Seitenbeschreibungssprache, zum Beispiel PostScript, PCL, zum Drucker, der über einen eigenen Prozessor verfügt. Es entsteht ein dem Drucker entsprechendes Rasterbild. Vorbereitung, Aufladung, des Fotoleiters. Die Fotoleitertrommel wird elektrostatisch aufgeladen. Generierung des Ladungsbildes auf dem Fotoleiter mittels Zeichengenerator, gebündelter Laserstrahl. Es entsteht ein elektronisches Abbild der zu druckenden Seite. Entwicklung des Ladungsbildes mit Toner, elektrostatisch aufgeladener Toner wird auf den Fotoleiter aufgebracht, entgegenorientierte Ladungen ziehen sich an. Transfer des Ladungsbildes auf den Druckträger, meist Papier. Fixierung des Toners auf dem Druckträger durch Hitze bzw. Druckfixierung. Farblaser. Der Laserdruck mit Vollfarbe erfolgt wie im Offsetdruck mit 4 Farben, Cyan, Magenta, Yellow, Black, und erfordert 4 Druckstationen zur Aufbringung des Toners auf den Druckträger. Plotter. Beim Plotter bewegt sich die Schreibvorrichtung, zum Beispiel Tuschestift, Schneidewerkzeug, in 2 Richtungen, X- und Y-Koordinate, bei Trommelplottern wird das Papier in eine der Richtungen bewegt. Der Plotter arbeitet im Gegensatz zum Drucker in beiden Richtungen. Anwendungen für Plotter sind Konstruktionszeichnungen, Diagramme und so weiter. Akustische Ausgabe. Akustische Ausgabe. Bei der akustischen Ausgabe werden Daten in einer akustisch wahrnehmbaren Form direkt über Lautsprecher ausgegeben. Signalausgabe. Akustische Signale werden ausgegeben, um beispielsweise die Benutzenden auf fehlerhafte Bedienung aufmerksam zu machen. Akustische Signale werden einer Analog-Digital-Wandlung unterzogen und in einer digitalen Form abgespeichert, heute oft als MP3. Aus dem gespeicherten Vorrat wird die gewünschte Sequenz ausgewählt und über Lautsprecher ausgegeben. Akustische Ausgabe wird vor allem bei multimedialen Systemen verwendet, wo Bildsequenzen durch akustische Ausgabe erläutert werden. Sprachausgabe mit synthetischer Sprache. Aus schriftlichen Zeichen werden Phoneme nach den Regeln einer bestimmten Sprache generiert. Der Sprachumfang ist im Gegensatz zur natürlich gesprochenen Sprachausgabe wesentlich höher, weil aus beliebigen Zeichenkombinationen Phoneme gebildet werden können. Die synthetische Sprache klingt aber meist noch fremdartig. Verarbeitung. Bei der Verarbeitung werden die vom Menschen erfassten Daten, welche nun bereits in digitaler Form vorliegen, auf Basis definierter Handlungsanweisungen und Regeln verarbeitet, mit dem Ziel, ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen, z.B. die Berechnung von Kreditrückzahlungsraten. Die Ergebnisse werden mit Hilfe der Ausgabegeräte, in einer vom Menschen lesbaren Form, als Zahl oder Grafik am Monitor oder auf einem Ausdruck, also analog, dargestellt bzw. ausgegeben. Aufbau und Arbeitsweise von Computersystemen. Als Hardware werden alle materiellen Komponenten bezeichnet. Die Hardware führt letztlich alle Funktionen eines Computersystems aus. Damit ein Computersystem aber auch die richtigen Funktionen ausführt, muss es die entsprechenden Handlungsvorschriften befolgen. Diese immateriellen Bestandteile eines Computersystems werden unter dem Begriff Software zusammengefasst. Hardware. Das Kernstück ist jener Bestandteil eines Computersystems, der alle Rechenoperationen durchführt und die übrigen Komponenten steuert. Dieser Bestandteil wird als zentrale Einheit bzw. als CPU, Abkürzung für Central Processing Unit, bezeichnet. Die anderen Hardware-Komponenten rücken dagegen an den Rand, sie werden unter dem Namen Peripherie zusammengefasst. Zentrale Einheit. Kernstück der zentrale Einheit ist der Prozessor. Dieser wiederum besteht im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen. Das Leitwerk holt aus dem Arbeitsspeicher, siehe unten, die auszuführenden Anweisungen, die in Maschinensprache vorliegen, und veranlasst die übrigen Komponenten des Computersystems zu entsprechenden Aktionen. Das Rechenwerk ist, wie schon sein Name sagt, für die Rechenoperationen zuständig. Sowohl Leit- als auch Rechenwerk verfügen für ihre Aufgaben über einen kleinen Satz von besonders rasch ansprechbaren, manchmal auch nur für Spezialzwecke einsetzbare Speicherzellen, die als Register bezeichnet werden. Ein Prozessor, der in Form eines einzigen hochintegrierten elektronischen Bauelements eines Chips vorliegt, wird als Mikroprozessor bezeichnet. Die Entwicklung von Mikroprozessoren als standardisierte, preisgünstige und kompakte elektronische Bauteile war eine wesentliche Voraussetzung dafür, Computer kleiner und billiger zu machen, so dass heute die Rechnerleistung nicht in Form von wenigen, zentral aufgestellten Großrechnern, sondern an jedem Arbeitsplatz als Personalcomputer verfügbar ist. Moderne Prozessoren, im PC-Bereich meist von den Herstellern Intel oder AMD, arbeiten mit Taktfrequenzen bis zu 3 GHz und verfügen oft schon über mehrere CPU-Kerne, Multicore-CPU. Zweiter wesentlicher Bestandteil der Zentraleinheit ist der Arbeitsspeicher, auch als Hauptspeicher bezeichnet. Diese enthält alle Maschinen, Programme, die momentan ausgeführt werden, sowie alle Daten, mit denen diese Programme momentan arbeiten. Dieser Speicher liegt im Wesentlichen in zwei Grundformen vor. Die im laufenden Betrieb zweifellos wichtige Reform ist der lies- und beschreibbare Speicher, irreführenderweise als RAM, Random Access Memory, Speicher mit Zugriff auf eine beliebige Speicherstelle, bezeichnet. Da dieser Speicher sowohl gelesen als auch geschrieben werden kann, eignet er sich, um Daten oder auch Programme, die von einem Speichermedium geladen werden, aufzunehmen. Er verliert allerdings seinen Inhalt, sobald der Strom ausgeschaltet wird. Der Inhalt eines nur lesbaren Speichers, Read-Only Memory, ROM, kann hingegen nicht mehr geändert werden. Er geht aber auch nicht verloren, wenn der Strom ausgeschaltet wird. ROMs eignen sich daher dazu, jenes Programm aufzunehmen, das nach dem Einschalten des Computers das Betriebssystem von einem Speichermedium lädt und damit die volle Funktionsfähigkeit des Computersystems herstellt. Auch Teile des Betriebssystems selbst oder wichtige Anwendungsprogramme können im ROM gespeichert sein. Als Alternative zum ROM kann auch Flash Memory eingesetzt werden. Auch Flash Memory hält seinen Inhalt, wenn der Strom ausgeschaltet wird. Im Unterschied zum ROM kann jedoch sein Inhalt verändert, reprogrammiert, werden. Der Vorgang des Reprogrammierens ist jedoch sehr aufwendig, so dass sich Flash Memory nicht als Ersatz für RAM-Speicher einsetzen lässt. Optional kann zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher ein Cache-Speicher zwischengeschaltet werden. Dabei handelt es sich um RAM-Speicher schnellerer Bauart, der häufiger gebrauchte Programmteile und Daten für den Prozessor verfügbar hält. Durch den Einsatz eines Cache-Speichers kann der Arbeitsspeicher eines Computers mit langsameren und damit billigeren Bauelementen realisiert werden, ohne dass es zu einer wesentlichen Verringerung der Rechengeschwindigkeit kommt. Sofern dies von der Hardware der Zentraleinheit und dem Betriebssystem unterstützt wird, kann auch der umgekehrte Weg gegangen werden. Nicht benötigte Programmteile und Daten werden auf den Hintergrundspeicher ausgelagert. Dem Anwendungsprogramm wird jedoch vorgespiegelt, dass sich diese Programmteile nach wie vor im Arbeitsspeicher befinden, indem sie bei der nächsten Verwendung durch das Programm wieder eingelagert werden, auf Kosten anderer Programmteile, die Platz machen müssen. Dies alles spielt sich für das Anwendungsprogramm vollständig unsichtbar ab. Da den Anwendungsprogrammen dadurch die Existenz von mehr Hauptspeicher, als tatsächlich vorhanden, vorgespiegelt wird, wird das Verfahren als virtueller Speicher bezeichnet. Schließlich gibt es noch die Schnittstellenbausteine, die das Bindeglied zwischen zentrale Inhalt und Peripherie bilden. Der Begriff Schnittstelle wird hier im Sinne eines Verbindungspunktes von technischen Komponenten verwendet. Ihre Aufgabe ist einerseits die Erzeugung jener Signale, die geeignet sind, ein bestimmtes Peripheriegerät, zum Beispiel einen Bildschirm oder eine Festplatte, anzusteuern, andererseits die Interpretation der von diesen Geräten kommenden Signale und das Bereitstellen der korrespondierenden Eingaben für die CPU. Diese Komponenten sind durch ein System von elektrischen Verbindungswegen, dem Bus, miteinander verbunden. Je nach Funktion lassen sich die Leitungen des Busses in drei Kategorien gliedern. Die Daten und Befehle selbst werden zwischen dem Prozessor und dem Arbeitsspeicher bzw. den Schnittstellenbausteinen auf dem Datenbus übertragen. Die Breite, DH, die Anzahl der Leitungen des Datenbusses bestimmt, welche Datenmenge auf einmal zwischen dem Prozessor und dem Speicher übertragen werden kann und ist damit ein Faktor, der die Rechengeschwindigkeit festlegt. Es muss aber auch festgelegt werden, welche Speicherzelle bzw. welcher Schnittstellenbaustein der Ansprechpartner des Prozessors ist. Diese Information überträgt der Adressbus. Die Breite des Adressbusses legt fest, wie viel Arbeitsspeicher ein Prozessor maximal ansprechen kann. Im Steuerbus schließlich sind alle jene Signale zusammengefasst, die für verschiedene andere Zwecke vorgesehen sind, zum Beispiel ob der Datentransfer vom oder zum Prozessor erfolgt oder ob sich ein Peripheriegerät in einem Zustand befindet, auf den der Prozessor rasch reagieren muss. Eine besondere Rolle spielt das Taktsignal. Die Geschwindigkeit, die dieser Dirigent vorgibt, bestimmt das Arbeitstempo der zentrale Inhalt. Zusammen mit dem Prozessortyp, der die verfügbaren Befehle der Maschinensprache, die Dauer jedes dieser Befehle in Taktzyklen, allfällige prozessorinterne Optimierungen bei der Abarbeitung von Befehlen, aber auch die Breite des Datenbusses und die Größe eines Wortes definiert, ist damit die Rechenleistung eines Computers festgelegt. Die Gesamtleistung eines Computersystems hängt aber auch noch von der Leistungsfähigkeit der Peripherie, insbesondere der Speichermedien, sowie vom Aufgabenmix ab, der mit diesem Computersystem bewältigt werden soll, und der all diese Komponenten unterschiedlich stark beanspruchen kann. Die Leitungen des Busses werden auch in Form von standardisierten Steckplätzen zur Verfügung gestellt, so dass das Computersystem mit entsprechenden Karten um unterschiedliche Komponenten, für externen Speicher, Bildschirme, lokale Netzwerke erweitert werden kann. Gängige Formen von Steckplätzen sind PCI, Peripheral Component Interconnect, und PCI Express. In portablen Systemen werden hierfür auch PCMCIA und Mini-PCI eingesetzt. Peripherie. Die Peripherie eines Computers dient im Wesentlichen drei Zwecken, nämlich der Kommunikation mit dem Benutzer, der Aufbewahrung, Speicherung von Daten sowie dem Datenaustausch mit anderen Computersystemen. Peripheriegeräte werden über geeignete Kabel und Stecker an die zentrale Einheit angeschlossen. Wichtig ist, dass genormte Schnittstellen zum Einsatz kommen. Der wichtigste Standard ist heute USB, Universal Serial Bus. Beinahe alle Peripheriegeräte verfügen heute über eine USB-Schnittstelle. Beispiele: Maus, Tastatur, Scanner, Drucker, Digitalkamera. Bei USB ist darauf zu achten, ob der Standard 1.1 oder 2.0 unterstützt wird. Werden hohe Übertragungsraten benötigt, externe Festplatte, Camcorder, Scanner, ist darauf zu achten, dass USB 2.0 unterstützt wird. Für den Anschluss von Geräten wie Tastatur, Maus etc. ist USB 1.1 ausreichend. Neben USB findet man auch noch die IE-1394-Schnittstelle, Firewire, die den Anschluss von bis zu 63 Peripheriegeräten, zum Beispiel Festplatten, aber auch Multimedia-Equipment wie DVD- und Videokameras, erlauben soll. USB 2.x und Firewire zeichnen sich durch hohe Übertragungsgeschwindigkeit aus, 50 bzw. 60 MB pro Sekunde. Ältere Schnittstellentechnologien wie serielle oder parallele Schnittstellen, SCSI, Abkürzung für Small Computer Systems Interface, sind im PC-Bereich kaum mehr anzutreffen. Speicherung. Zur Speicherung von Daten werden Speichermedien verwendet. Speichermedien dienen dem Zweck, Informationen über die Zeit hinweg aufzubewahren, zu speichern. Dazu werden Daten auf einem Datenträger aufgezeichnet, geschrieben und zu einem späteren Zeitpunkt wieder gewonnen, gelesen. Je nach Zweck und Anforderung der Aufgaben ist ein geeignetes Speichermedium zu wählen. Klassifizierungsmerkmale. Klassifizierungsmerkmale. Das Einsatzgebiet eines Speichermediums wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Durch die Zugriffsart ist festgelegt, ob auf Daten nur in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung, rein sequenzieller Zugriff, oder in beliebiger Reihenfolge, direkter bzw. wahlfreier Zugriff, zugegriffen werden kann. Die Geschwindigkeit wird durch die Zugriffszeit, die durchschnittliche Dauer des Zugriffs auf einen beliebigen Datenblock, die kleinste Datenmenge, die mit einem Mal gelesen oder geschrieben werden kann, bezeichnet, misst die Leistungsfähigkeit bei direktem Zugriff, bzw. die Datentransferrate, die Datenmenge je Zeiteinheit, die bei Transfers von größeren, zusammenhängend aufgezeichneten Datenmengen gelesen oder geschrieben werden kann, angegeben. Die Speicherkapazität gibt an, welche Menge an Daten auf einem Datenträger abgelegt werden kann. Nicht außer Acht gelassen werden sollten die Kosten. Im Allgemeinen gilt: Je kleiner die Zugriffszeit und je größer die Kapazität, desto größer sind auch die Kosten. All diese Faktoren sind auch durch die verwendete Technologie bestimmt. Derzeit sind drei Technologien im Einsatz. Magnetische Aufzeichnungsverfahren sind die derzeit meistverwendete Technologie. Sie zeichnen die Information durch unterschiedliche Magnetisierung einer magnetisierbaren Schicht auf. Optische Speicher verwenden optisch abtastbare Merkmale, zum Beispiel Grübchen in einer Oberfläche. Damit Lasern kleinere Bereiche angesprochen werden können als mit Magneten, können damit größere Aufzeichnungsdichten und damit größere Speicherkapazitäten erreicht werden. Speicher auf Basis von rein optischen Prinzipien sind aber nur einmal beschreibbar, sieht man von Speichermedien auf Basis der Phase-Change-Technologie ab. Halbleiterspeicher, diese sind fast ausschließlich als Flash-Memory ausgeführt. Die Halbleiterspeicher sind die einzigen Speicher, die ohne mechanische Teile auskommen. Flash-Speicherbausteine werden zum Beispiel in Flashcards, MM-Cards, SD-Cards, Smart Media und den allseits beliebten USB-Sticks verwendet. Als Massenspeicher, derzeit bis zu 16 GB, werden sie vor allem für PDA-Accent-EQS, MP3-Player und Digitalkameras verwendet. Daneben gibt es noch für bestimmte Anwendungen batteriegepufferte RAM-Speicher. Die meisten gegenwärtigen Geräte nutzen die Flash-Technik, es gibt eine Vielzahl von Speicherkarten auf dem Markt. Compact Flash, CF, Compact Flash Typ 2. Memory Stick, MS, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick. Micro, M2. Multimedia Card, MMC, MMC RS, MMC Mobile, MMC Micro. Sigio Digital Memory Card, SD, Mini SD, Micro SD. Smart Media, SM. Wird nicht mehr hergestellt. XD Picture Card, XD. Keine Speicherkarte im eigentlichen Sinne, aber aufgrund ähnlicher Anwendung und Aufbau hiermit aufgeführt ist der USB-Stick. Es gibt auch USB-Sticks ohne eigenen Speicher, stattdessen mit einem eigenen Steckplatz für beispielsweise eine MicroSD-Karte, so dass sie als Adapter von der Steckernorm dieser Karten auf USB dienen. Diese Karten sind von unterschiedlichen Größen, und jede ist in einem Bereich der Speicherkapazitäten vorhanden, die gewöhnlich direkt dem Preis entspricht. Die Compact Flash Karte ist in etwa so groß wie ein Streichholzbriefchen, während die Multimedia Card, MMC, und die SD Card so groß wie eine Briefmarke sind. Neuere Entwicklungen sind nur noch so groß wie ein Fingernagel. Speicherkarten besitzen mittlerweile Kapazitäten von bis zu 32 GB. Derzeit wird unter dem Namen Universal Flash Storage durch die Solid State Technology Association ein einheitliches Speicherkartenformat entwickelt. Beteiligt sind unter anderem die Firmen Nokia, Samsung, Sony Ericsson und weitere. Speichermedien können in ein Computersystem fest eingebaut, ZB-Festplatten, oder auswechselbar sein, ZB-Disketten, Wechselplatten, CD-ROMs. Im Fall von auswechselbaren Speichermedien spielt auch die Verbreitung von Laufwerken für das Medium eine Rolle. Werden die betreffenden Medien bzw. die dazu passenden Laufwerke von mehreren Herstellern angeboten? Ausschlaggebend dafür, ob ein Speichermedium zu einem Laufwerk passt, sind neben den physikalischen Massen auch die Details des Aufzeichnungsverfahrens. Begünstigend wirkt die Standardisierung eines Speichermediums. Um eine optimale Mischung aus schnelleren, aber teuren, und langsameren, aber billigen Speichermedien zu erreichen, werden Speichermedien hierarchisch in mindestens drei Stufen organisiert. Der Arbeitsspeicher eines Computers enthält alle Programme und Daten, mit denen die Benutzenden momentan arbeitet. Er ist der schnellste, aber auch der teuerste Speicher und wird heute ausschließlich als Halbleiterspeicher realisiert. Der Hintergrundspeicher dient der permanenten Speicherung von Programmen und Datenbeständen, die sich im direkten Zugriff des Anwenders befinden müssen. Dazu werden wieder beschreibbare Speichermedien mit großer Speicherkapazität, direktem Zugriff und geringer Zugriffszeit verwendet. Der Archivspeicher dient einerseits der Aufbewahrung von Programmen und Datenbeständen, die sich nicht mehr im Zugriff des Benutzers befinden, jedoch aufgrund irgendwelcher Umstände, ZB gesetzlicher Regelungen, noch aufbewahrt werden müssen, und andererseits der Speicherung von periodisch angefertigten Sicherungskopien, Backups, des Hintergrundspeichers. Dazu werden vor allem billige Speichermedien mit großer Speicherkapazität verwendet. Hintergrund- und Archivspeicher werden unter dem Namen Externspeicher zusammengefasst. Zwischen Arbeitsspeicher und Externspeicher kann, ähnlich wie zwischen Arbeitsspeicher und Prozessor, ein Cache-Speicher zwischengeschaltet werden, in dem häufig verwendete Teile des externen Speichers bzw. erwartungsgemäß demnächst verwendete Teile desselben, vorauslesen, aufbewahrt werden. Auch können Teile, die von einer Anwendung bereits geschrieben wurden, so lange zwischengepuffert werden, bis das Speichermedium frei wird zur Durchführung der Schreiboperation, spätes Schreiben. Durch diese Maßnahmen können Programme signifikant beschleunigt werden, da sie nicht mehr auf den vergleichsweise langsamen externen Speicher warten müssen. Wenn aber Computersysteme einfach ausgeschaltet werden, ohne einen ordnungsgemäßen Systemabschluss durchzuführen, kann es passieren, dass Änderungen, die von einem Programm veranlasst wurden, verloren gehen, da sie noch nicht auf den externen Speicher geschrieben wurden. Anmerkung: Nicht in diesem Abschnitt werden behandelt. Der Arbeitsspeicher eines Computersystems, da Daten in ihm nur temporär für die Zwecke des Be- und Verarbeitens aufbewahrt werden. Speichermedien, die nur mehr historisch bedeutsam sind, ZB-Lochkarte, Lochstreifen, Disketten größer als 3,5 Zoll, Laserdisc, Exoten wie Bubble Memory. Speichermedien mit wahlfreiem Zugriff. Speichermedien mit direktem Zugriff erlauben einen raschen Zugriff auf beliebige Daten, sofern die Stelle, an der diese Daten abgelegt wurden, die durch die SOG-Adresse angegeben wird, bekannt ist. Sie werden primär als Hintergrundspeicher verwendet. Die Diskette. Disketten, englischen Floppy Disks, sind magnetische Speichermedien mit vergleichsweise kleiner Speicherkapazität. Die derzeit verwendeten Disketten mit einer Größe von 3,1-2 Zoll besitzen eine Speicherkapazität von ca. 1,4 MB. Die Zugriffszeit auf einen Sektor, siehe unten, liegt bei 240 Millisekunden. Aktuelle Computer verfügen über kein Diskettenlaufwerk mehr. Die Festplatte. Festplatten, englischen Hard Disk bzw. Fixed Disk, sind die großen Brüder der Disketten. Sie stellen typischerweise Speicherkapazitäten von einigen 100 GB bis zu 2 TB zur Verfügung. Die typische durchschnittliche Zugriffszeit auf einen Sektor liegt bei unter 10 Millisekunden. Festplatten können in Computersysteme fest eingebaut sein oder als externe Geräte, Verbindung mittels USB oder Serial ATA, verwendet werden. Die Festplatte funktioniert prinzipiell auf gleiche Weise wie eine Diskette, anstelle einer biegsamen wird jedoch eine starre Scheibe verwendet. Mitunter werden mehrere Festplatten entlang einer gemeinsamen Achse zu einem Plattenstapel zusammengefasst. Spuren, die sich auf den verschiedenen Platten übereinander befinden, werden ebenso zusammengefasst und als Zylinder bezeichnet. Die Adresse eines Sektors besteht also aus der Nummer eines Zylinders, der Nummer der Plattenseite bzw. Oberfläche und der Sektornummer. Festplatten müssen wie Disketten formatiert werden. Viele Personalcomputerbetriebssysteme sehen darüber hinaus die Möglichkeit vor, eine physische Festplatte in mehrere logische Festplatten fester Größe, Partitionen, zu unterteilen. Jede Festplattenpartition kann dann für sich zur Aufnahme von Dateien vorbereitet werden. In File-Servern und anderen Anwendungsbereichen, bei denen die Verfügbarkeit von Festplattenspeichern kritisch ist, kann die Ausfallsicherheit beträchtlich erhöht werden, indem die Platte gespiegelt wird. Eine zweite Festplatte gleicher Größe dient als Ebenbild der ersten. Alle Schreiboperationen werden auf beiden Festplatten gleichzeitig durchgeführt. Leseoperationen können wahlweise auf einer der beiden Festplatten ausgeführt werden. Indem abwechselnd von beiden Festplatten gelesen wird, kann die Zugriffsgeschwindigkeit gesteigert werden. Fällt eine der beiden Festplatten aus, steht der vollständige Inhalt immer noch auf der anderen Festplatte zur Verfügung. Zu diesem Schema wurden verschiedene Verallgemeinerungen ausgearbeitet, die heute unter der Bezeichnung RED, Redundant Array of Inexpensive Disks, angeboten werden. Gemeinsam ist diesen Schemata, dass mit einer Sammlung von mehreren kleineren, gleich großen Festplatten der Eindruck einer einzigen, riesengroßen Festplatte erzeugt wird. Bei vielen dieser Verfahren wird ein Teil der so erzeugten Speicherkapazität, von der Größe einer der physischen Festplatten, für Sicherungsinformationen verwendet, so dass eine Festplatte ohne Datenverlust, je nach Bauweise des Disk Arrays unter Umständen auch während des Betriebs, ausgetauscht werden kann. Aber auch das Spiegeln von Festplatten bzw. der Einsatz von RAID macht das periodische Sichern, Backup, keinesfalls überflüssig. Löscht ZB ein Benutzer versehentlich eine wichtige Datei, werden die betreffenden Änderungen unverzüglich auf allen beteiligten Datenträgern durchgeführt. Doch nicht nur Benutzungsfehler, auch fehlerhafte Anwendungssoftware kann wichtige Datenbestände unbrauchbar machen. Abhilfe schafft hier nur eine vorher angelegte Kopie der Datenbestände, ZB auf einem Archivspeicher. Das Sichern von wichtigen Dateien sollte daher regelmäßig entweder automatisiert zu geeigneten Zeitpunkten, ZB jede Nacht, oder durch den Benutzer, ZB bei Dienstschluss, durchgeführt werden. Auswechselbare Speichermedien, Wechsellaufwerke. Der Bereich der magnetischen Wechselplatten, sie funktionieren ähnlich den Festplatten, ist gekennzeichnet durch eine Fülle von untereinander oft inkompatiblen, herstellerspezifischen Systemen. Die Größe der Datenträger folgt dem 3,5 Zoll oder 5,25 Zoll vom Faktor. Sie besitzen Speicherkapazitäten zwischen 100 MB und 2 GB, die Zugriffszeiten liegen zwischen 10 und 30 Millisekunden. Größere Verbreitung im PC-Bereich haben Iomegas ZIP-Laufwerke mit einer Speicherkapazität von 100 MB, 250 MB oder 750 MB gefunden. Für Archivierungszwecke gibt es auch magnetische Wechselplatten im zweistelligen Gigabyte-Bereich. CD und DVD. Lichtstrahlen, insbesondere Laserstrahlen, lassen sich wesentlich stärker bündeln als Magnetfelder. Mit der dadurch erreichbaren größeren Aufzeichnungsdichte lassen sich deutlich höhere Speicherkapazitäten bewerkstelligen. Dieses Prinzip hat man sich bei der Entwicklung der CD zunutze gemacht, einem Datenträger, der zunächst als Nachfolger der Schallplatte entwickelt wurde, später jedoch auch als Speichermedium für Computersysteme entdeckt wurde. CD-ROMs, Compact Discrete Only Memory, können bei einer Größe von 5,25 Zoll bis zu 650 MB Informationen aufnehmen. Die Geschwindigkeit eines CD-ROM-Laufwerks wird in Vielfachen eines herkömmlichen CD-Plattenspielers, 1x, 600 Millisekunde Zugriffszeit, 150 Kilobyte pro Sekunde Datentransferrate, angegeben. Bei zurzeit marktgängigen Geräten ist mit Faktoren ab 58x zu rechnen. Die Informationsaufzeichnung erfolgt bei der CD-ROM durch Unebenheiten in der Oberfläche, Grübchen, Bläschen, die bei der Erzeugung des Datenträgers in die Oberfläche eingepresst und bei der Wiedergabe durch einen Laser abgetastet werden. Die auf einer CD-ROM aufgezeichneten Informationen sind daher nicht änderbar. CD-ROMs haben sich einen festen Platz in der Distribution von umfangreichen Programmpaketen und Informationsmaterialien, zum Beispiel Online-Handbücher, Online-Lexika, gesichert. Dank CD-R, Compact Disc, Recordable, kann man auch selbst CDs in Kleinserien herstellen. Die Information wird dabei durch einen Laser in einen sogenannten Rohling, einer unbeschriebenen CD, eingebrannt. Wie bei der CD-ROM ist diese Information im Nachhinein nicht mehr änderbar. Die resultierenden CDs können jedoch in jedem CD-ROM-Laufwerk gelesen werden. Es gibt aber auch CD-AW-Laufwerke und Datenträger, die ein Wiederbeschreiben des Datenträgers, ca. 1000 Mal, erlauben. Als Nachfolger der CD-ROM hat sich die DVD, Digital Video Disc bzw. Digital Versatile Disc, durchgesetzt. Dieses Speichermedium wurde zunächst dafür konzipiert, dass es komplette, 90-minütige Spielfilme aufnehmen kann, daher auch der erste Name. Es besitzt eine Speicherkapazität von 4,7 GB, Informationsaufzeichnung auf einer Seite in einer Ebene, 8,5 GB, eine Seite, zwei Ebenen, 9,4 GB, zwei Seiten, eine Ebene, bzw. 17 GB. Zwei Seiten, zwei Ebenen. DVD-Laufwerke werden CD-ROMs, jedoch nicht gegenwärtige CD-Datenträger lesen können. Bei wiederbeschreibbaren DVD-Medien haben sich die Formate DVD Plus RW und DVD RW durchgesetzt. Blu-ray. Als Nachfolger der DVD standen zwei Formate in Konkurrenz, einerseits die Blu-ray-Disc, vertreten unter anderem durch Sony, Panasonic, Hewlett Packard, Apple, und HD-DVD, vertreten unter anderem durch Microsoft, IBM, Time Warner. Die Blu-ray-Disc konnte sich im Kampf um die Marktvorherrschaft gegen die HD-DVD durchsetzen. Die Blu-ray-Disc, BD, gibt es in drei Varianten, als nur lesbare BD-ROM, vergleichbar mit DVD-ROM, als einmal beschreibbare Variante BDR, vergleichbar mit DVD plus minus R, und als wieder beschreibbare BD-RE, vergleichbar mit DVD plus minus RW. Es kommt ein tiefvioletter Laser mit 405 Nanometern Wellenlänge, bei der wieder beschreibbaren Blu-ray-Disc mit der Phase-Changer-Technik, zum Einsatz. Eine Blu-ray-Disc mit einer Lage kann bis zu 25 GB, eine mit zwei Lagen bis zu 50 GB an Daten fassen. Es gibt bereits Prototypen mit bis zu 16 Lagen und bis zu 400 GB Speicherkapazität. Ein wichtiger Bestandteil der Spezifikation ist auch ein Kopierschutz. Blu-ray-Discs finden vor allem im Bereich der Unterhaltungselektronik zum Speichern von Filmen Anwendung. Sie eignen sich gut für Full-HD-Videos, die dank der hohen Auflösung eine bessere Qualität als die gängigen Systeme wie PAL und NTSC bieten, aber auch dementsprechend mehr Speicherplatz benötigen. Speichermedien mit rein sequentiellem Zugriff. Speichermedien mit rein sequentiellem Zugriff. Manche Speichermedien positionieren zu langsam, um rasch auf beliebige Daten direkt zugreifen zu können. Informationen lassen sich jedoch in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung effizient lesen. Solche Speichermedien mit rein sequentiellem Zugriff werden hauptsächlich als Archivspeicher verwendet. Der wichtigste Vertreter dieser Kategorie ist die Magnetbandkassette. Eine Magnetbandkassette funktioniert ähnlich wie eine Musikkassette, ein Band, auf dem eine magnetisierbare Schicht aufgebracht ist, wird während der Lese- bzw. Schreibvorgänge mit konstanter Geschwindigkeit an einem oder mehreren parallelen Schreib-Lesekopf vorbeigezogen. Im Unterschied zur Musikkassette erfolgt die Informationsaufzeichnung jedoch nicht analog, sondern binär. Informationen werden auch nicht kontinuierlich, sondern in Blöcken aufgezeichnet. Magnetbandkassetten, auch für Videokameras, werden in Größen ab ca. 250 MB von bis zu mehreren Gigabyte angeboten. Es lassen sich, bei sequentiellem Zugriff, Datentransferraten bis zu 1 MB pro Sekunde erreichen. Die angebotenen Magnetbandkassettentypen unterscheiden sich aber sowohl in den physischen Massen als auch in den Datenaufzeichnungsverfahren, was den Einsatz von Magnetbandkassetten für den Datenaustausch erschwert, da sichergestellt sein muss, dass an alle beteiligten Computersysteme passende Magnetbandkassettenlaufwerke angeschlossen sind. Ähnlich wie CDs können auch mehrere Magnetbandkassetten in einem Magnetbandwechsler, bzw. Bandroboter, für das Computersystem verfügbar gehalten werden. Mit einem derartigen System kann erreicht werden, dass dem Benutzer beinahe unbegrenzte Speicherkapazitäten für Datensicherungs- und Archivierungszwecke zur Verfügung stehen. Datensicherung. Datensicherung, Backup, bezeichnet das teilweise oder gesamte Kopieren der in einem Computersystem vorhandenen Daten auf ein Alternatives, häufig Transport-Ablese, Speichermedium. Die auf dem Speichermedium gesicherten Daten werden als Sicherungskopie, oft auch kurz als Backup, bezeichnet. Die Wiederherstellung der Originaldaten aus einer Sicherungskopie bezeichnet man als Datenwiederherstellung, Datenrücksicherung oder Restore. Datensicherung. Die Aufbewahrung der Datensicherungsmedien sollte örtlich entfernt von der EDV-Anlage und in einer sicheren Umgebung erfolgen. Für Privatpersonen bieten sich externe Festplatten mit USB-Anschluss an. Diese lassen sich unkompliziert an das zu sichernde System anschließen und wieder von diesem trennen und ermöglichen so zumindest eine entfernte Aufbewahrung. Für kleinere Unternehmen eignen sich ZB-Bank-Schließfächer zur Datenträgeraufbewahrung. Allerdings kann aber in der Regel nicht zu jeder Zeit darauf zugegriffen werden, da der Zugang zu den Datenträgern nur während der Öffnungszeiten der Bank möglich ist. Für größere Unternehmen können sich speziell gesicherte Safes oder Räumlichkeiten zur feuersicheren Unterbringung der TEP-Libraries lohnen. Ferner können die gesicherten Daten auf mehrere Standorte oder Rechenzentren verteilt werden. Neben dem Wert der Daten, welcher Verlust entsteht, wenn die Daten unwiederbringlich zerstört werden, welchen ideellen Wert haben unersetzliche Daten wie Fotos? Muss bedacht werden, welcher Verlust durch die Zeit entsteht, die die vollständige Wiederherstellung benötigt und in der gegebenenfalls nicht gearbeitet werden kann. Je öfter Daten verändert werden, desto geringer wird man die Zyklendauer der Sicherung wählen. Zu beachten ist hier auch die Verfallsdauer. Während es für viele Daten im Geschäftsleben gesetzlich geregelte Aufbewahrungszeiten gibt, beispielsweise Buchhaltung, Rechnungsdaten, können ZB aktuelle Inhalte von Webseiten unter Umständen schon nach kurzer Zeit verworfen werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Software. Damit ein Computersystem die richtigen Funktionen ausführt, muss es die entsprechenden Handlungsvorschriften befolgen. Diese immateriellen Bestandteile eines Computersystems werden unter dem Namen Software zusammengefasst. Als Software wird dabei die Gesamtheit der Programme und Programmierhilfen eines EDV-Systems bezeichnet. Software lässt sich in Systemsoftware und Anwendungssoftware unterteilen. Systemsoftware. Die Systemsoftware stellt den Anwendungsprogrammen über standardisierte Schnittstellen gewisse Grundfunktionen, sogenannte APIs, Application Programming Interfaces, zur Verfügung. Betriebssystem. Einführung. Kern der Systemsoftware ist das Betriebssystem. Je nach Aufgabenbereich und Entwicklungsstand stellt dieses unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Typische aktuelle Betriebssysteme für einen Personalcomputer umfassen mindestens folgende Leistungsmerkmale. Gängige PC-Betriebssysteme sind in der Regel darauf ausgelegt, dass ein Computersystem von höchstens einem Schrägstrich einer Benutzer-Benutzerin gleichzeitig verwendet wird, Single-User-System. Auf einem solchen Single-User-PC konnte früher ein Benutzer-eine Benutzerin immer nur ein Programm ausführen, Single-Tasking. Seit Jahren ist bei PCs Stand der Technik, dass auch auf einem Einbenutzungssystem mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden können, Multitasking, siehe nächster Punkt. Das Betriebssystem erlaubt es, dass zu einem Zeitpunkt mehrere Anwendungsprogramme aktiv sind. Um den Benutzenden den Eindruck zu vermitteln, dass alle Programme gleichzeitig ablaufen, wird vom Betriebssystem veranlasst, dass sich diese Programme in rascher Folge in der Nutzung eines einzelnen Prozessors abwechseln, Multitasking. Multiprozessorfähige Betriebssysteme, zum Beispiel die Windows NT-Produktfamilie, manche Linux- und Unix-Versionen, sorgen darüber hinaus dafür, dass unterschiedliche Anwendungen auch auf verschiedenen Prozessoren gleichzeitig ablaufen können. Schließlich werden Funktionen bereitgestellt, damit die gleichzeitig aktiven Programme untereinander, zum Beispiel über das Clipboard, kommunizieren und sich koordinieren können, etwa, wenn auf gemeinsame Datenbestände zugegriffen werden muss. Eine Betriebssystemkomponente, zum Beispiel der Macintosh Finder, der Windows Desktop, erlaubt es den Benutzenden, Anwendungsprogramme ihrer Wahl zu starten. Diese Betriebssystemkomponente, oder auch andere Systemprogramme, wie zum Beispiel der Windows Explorer, stellen den Benutzenden auch Grundfunktionen, umbenennen, kopieren, löschen. Zum Verwalten ihrer Dateien bzw. Dokumente zur Verfügung. Das Betriebssystem stellt allen Anwendungsprogrammen Grundfunktionen für den Zugriff auf Dateien, Dokumente und Peripheriegeräte, zum Beispiel Speichermedien und Drucker, zur Verfügung. Über diese Grundfunktionen wird das Anwendungsprogramm gleichzeitig von den Details der verwendeten Rechnerperipherie abgeschirmt. So sollte zum Beispiel der Austausch des verwendeten Druckers oder der Einbau eines zusätzlichen Festplattenlaufwerks nur eine Rekonfiguration des Betriebssystems durch Installation neuer Gerätetreiber erforderlich machen. Die Anwendungsprogramme selbst sollten davon unberührt bleiben. Das Betriebssystem bietet Mechanismen, SOC-Dateisysteme, an, um auf Speichermedien mit wahlfreiem Zugriff Dateien zu verwalten, die von Benutzenden erzeugte Dokumente, aber auch System- oder Anwendungsprogramme repräsentieren oder von Benutzenden eingestellte Konfigurationsparameter für bestimmte Systemkomponenten beinhalten können. Dateien können gemäß den Regeln des verwendeten Dateisystemtyps benannt und in hierarchisch angeordneten Verzeichnissen oder Ordnern organisiert werden. Über Netzwerkfunktionen können Benutzer und Benutzerinnen auf Betriebsmittel, zum Beispiel Dateien oder Drucker, anderer Computer, zum Beispiel dedizierter Server, zugreifen und auch die eigene Peripherie anderen Benutzenden zur Verfügung stellen, Peer-to-Peer-Networking. Das Betriebssystem stellt schließlich allen Anwendungsprogrammen, einschließlich seinen eigenen Komponenten und Hilfsprogrammen, Grundelemente zur Gestaltung der Benutzeroberfläche zur Verfügung. Bei grafischen Benutzeroberflächen ist dies ein wesentlicher Faktor für das einheitliche Look and Feel der dafür verfügbaren Applikationen. Der zweite Faktor ist in der Regel ein Stylegut, der vom Hersteller des betreffenden Betriebssystems bzw. der grafischen Benutzeroberfläche publiziert wird. Bei entsprechender Hardware-Ausstattung, zum Beispiel einer Sound- oder Videokarte, umfasst diese Unterstützung auch Multimedia-Funktionen, zum Beispiel Aufnahme und Wiedergabe von Videosequenzen und Sounds. In aktuellen Desktop-Betriebssystemen, zum Beispiel MacOS und Vista, werden für Darstellung, Druck und Speicherung von Dokumenten komplexe Dokumentformate und Grafik-Engines verwendet. Bei Apple sind das PDF und OpenGL, während Microsoft versucht, mit XPS, XML Paper Specification, einen neuen Industriestandard zu etablieren. Bedeutend sind diese Formate und Techniken vor allem für die Langzeitarchivierung. Dieser Funktionsumfang, der ein SOC Single-User-Multitasking-Betriebssystem kennzeichnet, wurde bereits in den Betriebssystemen des Macintosh, macOS, ab Version 7.0, sowie vom Betriebssystem MS-DOS mit Windows 3.0, unterstützt. Die Multi-User-Multitasking-Betriebssysteme Linux, Unix und Windows NT, in den Varianten für den Serverbetrieb, erlauben es darüber hinaus, dass verschiedene Anwendende gleichzeitig, von verschiedenen Arbeitsstationen aus, mit verschiedenen Programmen auf einem Computersystem, dem Terminal-Server, arbeiten. Diese Arbeitsstationen können dabei vergleichsweise schwache Computer sein, Team-Clients. Gründe dafür können zum Beispiel sein, dass man nicht für jede Arbeitsstation eine Softwarelizenz erwerben möchte, eine vereinfachtere Wartung der Anwendungen und / oder wenn eine Anwendung spezielle Anforderungen an die Hardware stellt, die man aus ökonomischen Gründen nicht an jedem Client vorhalten möchte. Damit diese Benutzenden auf einem Computersystem arbeiten können, ohne sich gegenseitig zu stören, sind zusätzlich folgende Vorkehrungen nötig. Alle Benutzenden müssen sich dem Betriebssystem gegenüber identifizieren, bevor sie mit dem Computersystem arbeiten können. Üblicherweise geschieht dies, indem die Benutzenden ihre Benutzerkennung sowie ein dazugehöriges, nur ihnen und dem Betriebssystem bekanntes Kennwort eingeben. Allen Benutzenden werden von speziellen Benutzenden, den Systemadministratorinnen, Rechte zur Nutzung gewisser Programme, Dateien und Peripheriegeräte zugewiesen. Bestimmte Konfigurationsdaten werden je Benutzendem abgelegt, so dass jede/er-Benutzende, in einem gewissen Rahmen, die Möglichkeit erhält, sich Teile des Systems, zum Beispiel Elemente der Benutzeroberfläche, nach seinen Bedürfnissen und Vorlieben einzurichten. Eine eingeschränkte Multi-User-Funktionalität gibt es bereits bei den gängigen Betriebssystemvarianten für den Einbenutzungsbetrieb. Bei der Windows NT Produktlinie, dazu zählt beispielsweise auch Windows Vista, für den Einbenutzungsbetrieb können zwar mehrere Benutzende gleichzeitig angemeldet sein und auch Programme ausführen, es kann aber immer nur ein/e-Benutzerin interaktiv über Monitor, Maus und Tastatur mit dem Computer arbeiten. Gängige Betriebssysteme. Windows-Familie. Windows, zuletzt in der Version 3.1, wurde ursprünglich als grafische Benutzeroberfläche für das kommandoorientierte Betriebssystem MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, konzipiert und implementiert. Windows 3.1 übernimmt viele Eigenschaften von seinem Basisbetriebssystem MS-DOS. Beispielsweise werden Laufwerke durch Buchstaben bezeichnet, die Buchstaben A und B sind standardmäßig Diskettenlaufwerken zugewiesen. Ab C werden dann zunächst Festplattenlaufwerke, dann weitere Laufwerke mit auswechselbaren Datenträgern, zum Beispiel CD-ROMs, und zuletzt Netzwerklaufwerke zugeordnet. Auf einem Datenträger können sich Dateien, das sind Programme und Dokumente, sowie Verzeichnisse befinden. Verzeichnisse können wiederum Dateien und andere Verzeichnisse beinhalten, hierarchisches Dateisystem. Alle Namen für Dateien und Verzeichnisse müssen den Konventionen des FAT-Dateisystems folgen, das für Disketten- und Festplattenpartitionen verwendet wird. Ein Dateiname besteht aus bis zu 8 Zeichen, optional gefolgt von einem und einer bis zu 3 Zeichen langen Namenserweiterung. Diese Namenserweiterung legt bei Dateien einen Dateityp fest, so zum Beispiel kennzeichnen die Namenserweiterungen .exe und .com ausführbare Programme. Namenserweiterungen für Datendateien, zum Beispiel .xls, können ausführbaren Programmen, zum Beispiel Microsoft Excel, zugeordnet werden, so dass die betreffenden Dokumente aus dem Dateimanager einfach durch Doppelklicken geöffnet werden können. In Dateinamen und Namenserweiterungen sind Zeichen, die von MS-DOS mit einer Spezialbedeutung belegt sind, zum Beispiel Backslash, Schrägstrich, kleiner als, größer als, senkrechter Strich. Verboten, Zeichen außerhalb des ASCII-Zeichensatzes, zum Beispiel Umlaute, sollten nicht verwendet werden. Mit Windows for Workgroups, einer Variante von Windows 3.1, die spezielle Netzwerkfunktionen für kleine Arbeitsgruppen anbot, hat Microsoft begonnen, Funktionen des Betriebssystems MS-DOS, zum Beispiel den Zugriff auf das FAT-Dateisystem, in Windows selbst zu implementieren. Diese Entwicklung wurde mit Windows 95 abgeschlossen, bei dem MS-DOS und Windows zu einem Betriebssystem integriert wurden. Windows 95 verfügt über eine komplett neu entworfene Benutzeroberfläche, erweitert die Definition des FAT-Dateisystems, so dass lange Dateinamen, bis zu ca. 250 Zeichen, verwendet werden können, und bietet Unterstützung für Plug and Play, eine Hardware-Technologie, die den Einbau von Hardware-Erweiterungen in einen PC drastisch vereinfachen soll, indem die bisher durch manuelles Einstellen von DIP-Schaltern, Dumpern, vorgenommene Hardware-Konfigurationen durch Software durchgeführt und automatisiert wird. Die neue Benutzeroberfläche von Windows 95 und Windows NT 4.0, siehe unten, zeigt standardmäßig den Schreibtisch an, auf dem der Benutzer Symbole für Dokumente, Programme und Systembereiche ablegen kann. Über das Symbol Arbeitsplatz kann der Benutzer auf alle lokalen Laufwerke über Netzwerkumgebung auf Netzwerklaufwerke zugreifen. Eine alternative Ansicht des Schreibtisches zeigt das Systemprogramm Windows Explorer. Am unteren Rand des Bildschirms befindet sich der Taskbar, der die aktiven Applikationen anzeigt und ein Umschalten zwischen diesen erlaubt. Das Startmenü, links im Taskbar, erlaubt das Öffnen der darin, oder in einem Untermenü, eingetragenen. Während Microsoft mit Windows 95 den evolutionären Weg der Weiterentwicklung eines bestehenden Betriebssystems gegangen ist, hat es mit Windows NT, New Technology, ein vollständig neues Betriebssystem entwickelt. Hatte die Version 3.5 noch eine Windows 3.1 Benutzeroberfläche in Verwendung, so hat Microsoft für die Version 4.0 die Oberfläche von Windows 95 übernommen und adaptiert. Ein großer Teil der Programmierschnittstellen von Windows 95 und Windows NT ist darüber hinaus identisch, so dass Programme, die keine besondere Funktionalität eines der beiden Betriebssysteme benötigen, so geschrieben werden können, dass sie unter beiden Betriebssystemen ablaufen. Ursprünglich gab es NT sowohl für x86-Prozessoren als auch für Alpha, MIPS und PowerPC-Prozessoren. Gegenwärtig gibt es 32-Bit-Varianten nur mehr für x86-Prozessoren und 64-Bit-Varianten für x86 und Itanium-Prozessoren. Windows NT wurde ursprünglich als Betriebssystem mit mehreren Persönlichkeiten konzipiert. Neben den Programmierschnittstellen für Windows bietet Windows NT unter anderem Schnittstellen für Unix, in der dem POSIX-Standard entsprechenden Untermenge. Windows NT verlangt, dass sich Benutzende vor Nutzung des Systems mit einer Benutzerkennung und einem dazugehörigen Kennwort identifizieren. Durch Vergabe von Zugriffsberechtigungen kann den Benutzenden das Durchführen bestimmter Systemfunktionen und der Zugriff auf bestimmte Dateien und / oder Verzeichnisse, auf einem NTFS-Dateisystem, erlaubt oder verweigert werden. Mit NTFS, New Technology File System, bietet Windows NT eine Alternative zum FAT-Dateisystem, das lange Dateinamen, bis zu ca. 250 Zeichen, zulässt, für große Festplattenpartitionen, bis zu 17 Milliarden Gigabyte, optimiert ist und es erlaubt, benutzerspezifische Zugriffsrechte auf Dateien und / oder Verzeichnisse zu definieren. Seit Windows 2000 gibt es das Encrypted File System, EFS, mit dem sich Dateien auf NTFS-formatierten Datenträgern verschlüsseln lassen. Dateinamen werden dabei nicht verschlüsselt. Ab Windows Vista gibt es eine Verschlüsselung, BitLocker, die den gesamten Datenträger verschlüsseln kann. Dies ist insbesondere bei abhanden gekommenen Laptops sinnvoll, da man zuvor zum Beispiel aus dem unverschlüsselten Hibernate-File, gleich Speicherabbild für den Ruhezustandsmodus, sensible Daten wiederherstellen konnte. Eine weitere Sicherheitslücke wird ebenfalls mit Vista geschlossen. Bisher wurde zu den benutzenden Passwörtern aus Kompatibilitätsgründen zu Windows 95/98/Mi auch immer ein sogenannter LM-Hassel gespeichert, der sich aber aufgrund von Designschwächen knacken ließ. Im Endbenutzerbereich soll vor allem die neue dreidimensionale grafische Benutzeroberfläche Aroglas als Kaufanreiz dienen. Ab Herbst 2009 soll schließlich das neue Windows 7, der Nachfolger von Windows Vista, im freien Handel verfügbar sein. Auch diese Version basiert auf Windows NT 6.1. Als Mini-Version von Windows für besonders kompakte Geräte, Palmtops, Mini-Notebooks, Mobiltelefone. Hat Microsoft mittlerweile auch Windows CE in der Version 6.0 auf den Markt gebracht? Unix. Das Unix-Betriebssystem ist ein Veteran unter den heute eingesetzten Betriebssystemen und es entstand noch vor dem ersten Mikroprozessor. Es begann damit, dass sich die Bell Telephone Labs, BTL, von AT&T im Jahre 1969 aus dem Betriebssystemprojekt Multics zurückzogen. Einer der Beteiligten, Glenn Thompson, hatte unter Multics ein kleines Spiel, Space Travel, geschrieben, das er nun gemeinsam mit Dennis Riedke zusammen mit einem kleinen, einfachen Betriebssystem auf einer ungenutzten DECPDP7 neu implementierte. Unter dem Vorwand, eine Textverarbeitung zu schreiben, überzeugten sie schließlich das BTL-Management, eine DECP-DPF anzuschaffen, auf die dann das neue Betriebssystem portiert und auf ein Multi-User-Betriebssystem erweitert wurde. Im Jahr 1973 wurde Unix auf einer Konferenz der Öffentlichkeit präsentiert, was großes Interesse an diesem Betriebssystem erzeugte. AT&T war damals in den USA Monopolist für das Telefonsystem, als Ausgleich durfte es sich in keinem anderen Sektoren kommerziell betätigen. BTL entschloss sich jedoch, Unix interessierten Universitäten zur Verfügung zu stellen, was bewirkte, dass viele neue Ideen, zunächst für Unix, implementiert wurden. Unix wurde neben AT&T vor allem an der University of California in Berkeley weiterentwickelt. Zahlreiche Firmen entwickelten auf Basis der AT&T oder der BSD-Linie, Berkeley-System-Distribution, von Unix eigene Versionen, zum Beispiel Sonos-Solaris von SUN, Irix von SGI, AIX von IBM, Ultrix von DEC, SYNX von Siemens, SCO Unix, das aus dem von Microsoft entwickelten Xenix entstand. Mit jeweils eigenen Features. In dem Maße, als sich PCs in für Unix taugliche Leistungsklassen hinein entwickelten, entstanden auch Unix-Versionen für PCs, unter anderem das frei verfügbare Linux. Um die dadurch entstandene Variantenvielfalt einzudämmen, versuchte man, sich auf gemeinsame Unix-Standards zu einigen. Als erster Minimalstandard entstand SOPOS X, Portable Operating System Environment, eine IEEE-Norm. Weitergehende Bemühungen koordiniert die Open Group, der Novell, das Unix von AT&T käuflich erworben hatte, auch den Unix-Markennamen übertrug. Unix ist berüchtigt für seine komplexe und kryptische, aber auch sehr mächtige Kommandosprache und seine komplexen, auf vielen Textdateien basierenden, Systemkonfigurationen. Aber auch für Unix sind grafische Benutzeroberflächen entstanden, die das Arbeiten auf der Ebene des Unix-Shells zu einem großen Teil überflüssig machen. Mac OS. Im Jahr 1984 brachte Apple mit dem Macintosh den ersten Computer auf den Markt, der über eine grafische Benutzeroberfläche verfügte und damit am Markt erfolgreich war und dadurch jenen Stein ins Rollen brachte, der dafür sorgte, dass grafische Benutzeroberflächen heute Stand der Technik in allen Betriebssystemen für Personalcomputer und Workstations sind. Da Macintosh-Programme streng nach dem VisiVec-Prinzip arbeiten, what you see is what you get, was man am Bildschirm sieht, ist das, was man auch am Drucker herausbekommt, brachte Apple mit der Einführung von Laserdruckern die DTP-Welle, Desktop Publishing, ins Rollen. Mit der Entwicklung der QuickTime-Technologien schließlich leistete Apple einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung von Multimedia. Kern der klassischen Macintosh-Benutzeroberfläche ist der Finder, der auf dem Schreibtisch alle verfügbaren Laufwerke samt deren Inhalten anzeigt. Beim Doppelklicken auf ein Dokument stellt er aufgrund eines Dateiattributs die Verbindung zu einem ausführbaren Programm her, um damit das betreffende Dokument zu öffnen. Steve Jobs, einer der beiden Firmengründer von Apple, trennte sich 1985 von Apple, um einen neuen Computer, den Next, zu bauen. Das zugehörige Betriebssystem NextStick basierte auf Unix. Besonderes Augenmerk wurde auf die Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche gelegt, die die Komplexität von Unix verbergen sollte. Next stellte bald die Hardwareentwicklung ein, entwickelte jedoch das Betriebssystem weiter, portierte es auf andere Plattformen, unter anderem für Intel-Prozessoren, und entwickelte zuletzt, gemeinsam mit Sunsoft, OpenStep, eine auf NextStep basierende Anwendungsumgebung, die für unterschiedliche Betriebssysteme angeboten werden sollte. Im Jahr 1997 hat Apple Next aufgekauft und NextStep unter dem Codenamen Rhapsody, das nun den Namen Mac OS X trägt, zum Kernpunkt seiner Betriebssystementwicklung gemacht. Basis der Entwicklung ist ein Unix-Betriebssystem, auf die sogenannte Cocoa-Anwendungsumgebung, entspricht OpenStep. Soll das plattformübergreifende Entwickeln von Anwendungen ermöglichen, aufsetzt. Bestandteil von Cocoa ist eine Java-Entwicklungs- und Laufzeitumgebung. Um existierende macOS-Anwendungen weiterhin ausführen zu können, wird die PowerPC-Version mit der sogenannten Classic-Umgebung ausgestattet, einer Version des macOS-Betriebssystems, das so umgeschrieben wurde, dass es unter Unix ablauffähig ist. Alternativ dazu wird aber empfohlen, existierende macOS-Anwendungen leicht umzubauen, so dass sie dann in der Carbon-Anwendungsumgebung ohne zwischengeschaltetes klassisches macOS ablauffähig sind. Über Classic, Carbon und Cocoa liegt eine einheitliche grafische Benutzeroberfläche, mit Namen Aqua, die auf der klassischen macOS-Benutzeroberfläche basiert. Da sämtliche Elemente einer UNIX-Benutzeroberfläche in macOS X nicht mehr vorhanden und teilweise durch korrespondierende macOS-artige Elemente ersetzt sein werden, wird macOS X den Benutzenden, trotz seiner geänderten Betriebssystembasis, als ein unpräemptives Multitasking, Cocoa, erweitertes macOS erscheinen. Die aktuelle Version macOS 10.5, Leopard, ermöglicht mithilfe von Programmen wie Vivara Fusion oder Parallels die parallele Installation des Betriebssystems Windows XP und höher, der Firma Microsoft sowie anderer Betriebssysteme wie beispielsweise Linux oder Sun Solaris auf Apple-Computern, sofern diese mit einem Intel-Prozessor ausgestattet sind. Im Herbst 2009 kommt die neue macOS X Version Snow Leopard auf den Markt. Seit 2007 gibt es auch ein Betriebssystem für das Apple-Smartphone, iPhone, iPhone OS, das auf macOS X basiert. Linux. Der Name, Linux, stammt von dem Finnen Linus Torvalds, der 1991 den Kernel, Betriebssystem-Kernel, entwickelte, welcher in Verbindung mit der freien Software GNU ein vollständiges, kostenfreies Open-Source-Betriebssystem ergibt. Der Begriff Linux steht nun zumeist für freie Betriebssysteme, welche auf der GNU-Software und dem Linux-Kernel beruhen. Die Offenheit des Systems, die umfassende Berücksichtigung von Standards und die Leistungsfähigkeit sind Hauptcharakteristika von Linux. Es wird unter der GPL-Lizenz vertrieben, ist als 32-Bit-Version oder 64-Bit-Version verfügbar und sowohl Multitasking als auch Multiuserfähig. Da das Betriebssystem beliebig verändert und erweiterbar ist, kann es in Form von zahlreichen Distributionen, angeboten von Linux-Firmen wie etwa Red Hat oder SUSE, das 2003 von dem Softwareunternehmen Novell übernommen wurde, als Installationspaket mittels kostenlosen Download oder als, zumeist kostenpflichtige, CD-DVD bezogen werden. Zahlreiche kommerzielle Anbieter verwenden Linux als Basis für ihre eigenen Entwicklungen. Distributionen wie das auf Debian beruhende Ubuntu oder das von Red Hat gesponserte Fedora mit ihren grafischen Benutzeroberflächen, zum Beispiel KDE oder GNOME, und der enthaltenen Open-Source-Software wie OpenOffice, für Büroanwendungen, vereinfachen die Verwendung von Linux für den Arbeitsplatz oder Home-User. Linux ist daher nicht mehr auf den Einsatz im Serverbereich beschränkt. Das Open-Source-Produkt Knopfix-eckige Klammer auf beispielsweise war eine der ersten Live-Linux-CD-Angebote, die, ohne Installation, als vollständiges Betriebssystem direkt von der CD betrieben werden konnte. Im folgenden Beitrag erfahren Sie mehr über die Idee, die Geschichte, die Einsatzmöglichkeiten und die Distributionen von Linux. User Interface. Die Benutzerschnittstelle, Benutzeroberfläche, ist der für die Benutzenden sichtbare Teil der Interaktionsschnittstelle eines Softwareproduktes. Hier unterfallen alle Einheiten, Formen und Techniken, über welche die Benutzenden mit dem Computersystem kommunizieren. Diese Benutzerschnittstelle ist zu einem gewissen Grad abhängig von der Hardware und der verwendeten Betriebssoftware des Systems und natürlich direkt abhängig von der benutzten Anwendungssoftware. Unter Benutzeroberfläche werden all jene Teile eines Computersystems zusammengefasst, die Benutzende wahrnehmen können. Die Benutzerschnittstelle ist zunächst eine Funktion der vorhandenen Ein- und Ausgabegeräte und im Weiteren der dazugehörenden Software. Unter Benutzeroberfläche versteht man sowohl Hardware als auch Software. Die Benutzeroberfläche legt weitestgehend fest, wie Benutzende mit einem System arbeiten können. Die Gestaltung muss sich nach dem jeweiligen Adressatinnenkreis richten, nach deren Anforderungen, deren Gewohnheiten und Kenntnissen. Die Benutzeroberfläche bestimmt mit vielen Faktoren die Form der Interaktion zwischen den Benutzenden und dem Computersystem. Die Mensch-Computer-Interaktion, MCI, ist ein wechselseitiger Informationsaustausch zwischen Benutzenden und dem System. Dieser ist durch die Natur der Sache zwar an Regeln gebunden und formalisiert, zumindest bei modernen interaktiven Systemen liegt die Kontrolle im Regelfall aber bei den Benutzenden. Die Mensch-Maschine-Interaktion lässt sich als eine Dreiecksbeziehung zwischen Benutzenden, ihren Aufgaben und dem benutzten Werkzeug beschreiben, natürlicherweise im Rahmen des vorhandenen Arbeitsumfeldes. Der Computer ist hier das Werkzeug, welches die kognitive Funktion der Benutzenden unterstützt und beeinflusst. Durch die Gestaltung von Benutzerschnittstellen wird die Art und Qualität der Aufgaben, das Problemlöseverhalten der Benutzenden sowie das Lernen von Fertigkeiten und deren Einsatz bei der Aufgabenbearbeitung beeinflusst. Daher ist die Gestaltung von Benutzerschnittstellen immer auch Arbeits- und Aufgabengestaltung. Um diese Trias bei der Gestaltung der Interaktion entsprechend zu berücksichtigen, kann das von Tom Moran in den frühen 80er Jahren entwickelte Modell herangezogen werden. Hierin wird die Benutzungsschnittstelle in eine Hierarchie von 4 Ebenen zerlegt, wobei eine Ebene auf die jeweils untergeordnete abgebildet wird. Auf der Aufgabenebene verfolgen Benutzende das Ziel, eine bestimmte Arbeitsaufgabe zu erledigen und damit weitere Aufgabenziele zu erreichen. Dieses ist ihr Primärziel, dafür setzen sie ihre Kompetenz, ihr Wissen und ihre Kenntnisse über Problemlösungsstrategien ein. Hierbei muss das Computersystem unterstützen und darf nicht behindern. Auf der semantischen Ebene werden die geeigneten Werkzeuge für die Aufgabenbearbeitung aus der verfügbaren Funktionalität des Computersystems ausgewählt. Unter Funktionalität des Computersystems ist die gesamte Menge der verfügbaren Systemfunktionen und repräsentierter Objekte zu verstehen. Auf der syntaktischen Ebene müssen Benutzende ihr Wissen einbringen, um die ausgewählten Systemfunktionen auszuführen. Sie müssen sich die Fragen beantworten. Wie heißt das Objekt, zum Beispiel Datei? Was muss ich tun, um es auszuwählen? Wie starte ich die Systemfunktion, um das gewünschte Objekt zu bearbeiten? Die Interaktionsebene unterteilt sich ihrerseits nochmals in eine Kommunikationskomponente, bei der Benutzende die erkannten Befehle in Handlungen umsetzen, um diese wirklich zur Ausführung zu bringen. Zum Beispiel wird der Mauszeiger zum gewünschten Objekt bewegt, der rechte Mausknopf gedrückt und die gewünschte Systemfunktion aus dem Pop-up-Menü gewählt. Eine physikalische Komponente, durch die die Gestaltung und räumliche Anordnung der Teile des Systems sowie deren technische Eigenschaften festgelegt sind. Hierbei sind zum einen die Hardware und ihre Platzierung im Arbeitsumfeld, aber auch die aktuellen Einstellungen gemeint, zum anderen ebenso die Platzierung von Objekten und Werkzeugen auf der Arbeitsoberfläche des Computers. Bei der Gestaltung von Benutzerschnittstellen muss also die Dreierbeziehung von Aufgabe, Mensch und Computer einbezogen werden und der Aufbau der Interaktion in aufeinander aufbauenden Ebenen ist zu berücksichtigen. Dadurch entsteht zwar nicht zwangsläufig eine gute Benutzerschnittstelle, aber sie wird doch deutlich wahrscheinlicher. Im Laufe der Zeit haben sich eine Reihe von Interaktionstechniken herausgebildet. Ihr Einsatz ist in erster Linie abhängig von der verfügbaren Hardware, Software und der Benutzungssituation. Die Interaktion der Benutzenden mit dem Computer wird Dialog genannt, da sich ein wechselseitiger Informationsaustausch zwischen beiden abspielt. Eine besondere Veränderung hat sich durch den Personalcomputer und die Fähigkeit der Systeme zum Multitasking bzw. Processing ergeben, wodurch es den Benutzenden möglich ist, zeitgleich unterschiedlichste Aktionen durchzuführen. Hinsichtlich eines Dialogfadens bleibt dabei das alte Wechselspiel des Dialoges erhalten. Die Interaktion kann dabei entweder mit Hilfe einer Kommandosprache, über grafische, zeichenorientierte, sprachbasierte oder anfassbare Benutzungsoberflächen stattfinden. Grafische Benutzeroberflächen. Grafische Benutzeroberflächen, Grafica User Interface gleich GUI, werden häufig in einem Atemzug mit direkter Manipulation genannt, bieten jedoch in der Regel eine Mischung aus unterschiedlichen Interaktionstechniken. Sie basieren meistens auf der Schreibtischmetapher und zeigen den Zustand in Form von Dokumenten, Icons, Fenstern und Menüs. Beispiele für grafische Benutzeroberflächen sind Finder von macOS, KDE von Linux, Windows, OpenLook. Leitideen. Die Leitideen für grafische Benutzeroberflächen sind, abgeleitet aus den Style Guides von Windows bzw. Macintosh. Benutzerkontrolle, User Control. Visuelle Anzeige und Kontrollmöglichkeit auch automatischer Vorgänge, Gefühl der Kontrolle geben. Rückkopplung, Feedback. Echo oder Reaktion auf jede Eingabe vorsehen, zum Beispiel. Mauszeiger ändert Form. Objekt verändert Aussehen. Menüeintrag wird blass, wenn nicht wählbar. Statuszeile zeigt Fortschritte durch Balkenlänge oder Dateinamen an. Übersichtsfenster zeigt Fortschritt an, Progress Indicator. Ereignisfenster, Pop-up Window. Visualisierung, Directness. Visuelles Äquivalent der Daten und Funktionen, die darauf zeigen. Logik von Metaphern nutzen Beispiele, Schreibtisch mit Papierkorb, Eingangskorb, Ablage, Mappen, Pinnwand zum Austausch von Infos und Texten. In Arbeitsgruppen. Vorteile, Nutzerin hat Informationen über Sinn und Funktion des Objekts. Protokollwissen, Interaktion, ist schon da. Konsistenz, Consistency. Ähnliche Situationen, ähnliche Visualisierung, ähnliche Reaktionen. Nicht auswählbares Menü ebenfalls zeigen. Daten sichern, Dokument drucken, immer mit Dateiauswahl oder immer ohne. Selektion immer ein Objekt. Und gedrückter Knopf, immer ein Bereich. Einfachheit, Simplicity. So viel Info wie nötig, so wenig wie möglich. Kurze Meldungen und Kommandos. Info nur zeigen, wenn nötig, Karteikartenreiter. Ästhetik, Aesthetics. Konflikt, Einfachheit, Funktionalität versus Schönheit. Elemente grafischer Benutzeroberflächen. Fenster. Der Bildschirm kann in mehrere Ausschnitte geteilt sein, die als Fenster bezeichnet werden. Fenster sind rechteckig und grafisch durch Seitenmarkierungen begrenzt. Fenster erlauben die Kontrolle mehrerer, einander überlappender Bildschirmausschnitte, wobei diese Ausschnitte direkt Arbeitsbereichen der Benutzenden zugeordnet werden können. Der Vorteil von fensterbasierten, interaktiven Systemen liegt in der gleichzeitigen, gruppierten Darstellung unterschiedlicher Informationen. Durch die Überlappung von Fensterteilen können die Benutzenden nicht nur zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechseln, sondern sie können diese auch zeitlich reihen und Informationen zwischen den Fenstern transferieren. Folgende Operationen sollten von Fenstersystemen zur Verfügung gestellt werden. Create, legt ein neues Fenster am Bildschirm an. Delete, löscht ein bestehendes Fenster am Bildschirm. Open, öffnet ein Fenster in verkleinerter Darstellung, beispielsweise in Piktogramm- oder Balkendarstellung. Close, verkleinert ein Fenster zu einem Piktogramm oder Balken. Move, erlaubt das Bewegen, Ziehen, eines Fensters über den Bildschirm ohne die Größe des Fensters zu verändern. Resize, bewirkt eine Größenveränderung des Fensters. Full Size, erlaubt unmittelbar die maximale Ausdehnung eines Fensters. Small Size, reduziert ein Fenster unmittelbar auf seine minimale Größe. Scroll, lässt den Fensterinhalt vertikal oder horizontal passieren. Define, erlaubt die Definition eines Fensters. Bring to Front, bringt das ausgewählte Fenster in den Bildvordergrund, bei überlappenden Fenstern. Send to Back, rückt das ausgewählte Fenster in den Hintergrund, bei überlappenden Fenstern. Der Lernaufwand für den Umgang mit Fenstern ist nicht zu unterschätzen. Die Benutzenden müssen die aufgezählten Befehle zur Manipulation der Fenster erlernen und auch die motorischen Fertigkeiten dazu. Außerdem fehlt die nötige Metapher aus dem Alltag für das Medium Fenster. Menü. Viele Optionen werden am Bildschirm bzw. in einem Bildschirmausschnitt dargestellt. Alle Optionen sind sichtbar. Das Wiedererkennen ist leichter als das Erinnern. Voraussetzung dafür sind aber sinnvolle Menüeinträge. Die Auswahl erfolgt entweder durch die Maus oder über die Tastatur. Die Menüs können auch hierarchisch gegliedert werden. Damit Platz gespart wird, werden Menüs oft nur bei Bedarf gezeigt. Typen: Menübalken, oft oben waagerecht auf Fenstern. Pull-down-Menü ist sichtbar, solange oder bis die Maus gedrückt wird, zum Beispiel an Menübalken verankert. Es öffnet sich nach unten, wenn man mit dem Mauszeiger über den Menütitel fährt. Drop-down-Menü erscheint zum Beispiel bei rechter Maustaste auf Objekt. Fall-down-Menü erscheint, ohne dass die Maus gedrückt wird. Der Cursor wird nur auf das Objekt bewegt. Kontextmenüs, ein Pop-up-Menü kann nur an den Stellen in einer Anwendung geöffnet werden, an denen es Sinn macht. Es kann spezielle Werkzeuge oder eine Befehlsauswahl enthalten, die für diesen Abschnitt der Software eingesetzt werden können und kann irgendwo auf dem Bildschirm erscheinen. Ein typisches Pop-up-Menü erscheint zum Beispiel, wenn man auf einer Website ein Bild anklickt, Windows-Rechtsklick, Mac-Maustaste gedrückt halten, das die Optionen darüber enthält, was mit diesem Bild gemacht werden kann. Menükaskaden: Durch die Auswahl eines Menüpunktes öffnen sich Untermenüs, eine hierarchische Menüstruktur steht dahinter. Symbole: Grafiksymbole, die die Bedienung von Computern aber auch von Instrumenten mit grafikfähigem Display erleichtern. Die Symbole repräsentieren verschiedene Objekte, wie beispielsweise Dokumente, Fenster, Aktionen etc. Die bildlichen Darstellungen können mit Blick auf die Bearbeitung mit speziellen Bedeutungen versehen werden, wie beispielsweise als Tasten, Buttons, die man drücken kann oder Griffe, Handles, an denen man ein grafisches Objekt bewegen oder verformen kann. Icons sind kaum normiert und universell verständlich. Sie werden verwendet zur Darstellung von Komponenten, wie Papierkorb, Festplatte, Prozessen, urverarbeitendes System, ablaufenden Prozessen mit Eingriffsmöglichkeit, Balken mit Abbruch. Buttons: Command Buttons, Befehlsschaltfläche, spielen eine wichtige Rolle in der Interaktion zwischen Mensch und Computer. Befehlsschaltflächen stehen als Abbrechen, Ork oder Befehlsknopf zur Verfügung. Checkboxen, Kontrollkästchen, stellen eine Möglichkeit dar, die Auswahl einer oder mehrerer Optionen zu realisieren. Kontrollkästchen werden daher nicht für Eigenschaften verwendet werden, die sich gegenseitig ausschließen. Option-Buttons erlauben die Auswahl, Radio-Buttons, Optionsfeld, immer genau einer von mehreren Optionen. Dialogboxen: Textbox, Eingabefeld. Das Textbox-Steuerelement dient zur Eingabe von alphanumerischen Daten über die Tastatur oder die Zwischenablage an ein Programm. Eingabefelder können in mehreren Varianten auftreten, einzeilig oder mehrzeilig. Bildlaufleisten können optional eingeblendet werden, die maximale Textlänge kann gesetzt werden. Listbox, Listenfeld, wird verwendet, um den Benutzenden die Möglichkeit zu geben, aus einer Liste ein oder mehrere Elemente auszuwählen. Leisten, Bars. Toolbar, Werkzeugleiste, besteht aus einem oder mehreren Schaltflächen, beispielsweise für Operationen zum Bearbeiten von Dateien wie Speichern, Öffnen. Statusbar, Statusleiste, wird verwendet, um Informationen über den Status einer Anwendung bzw. eines Prozesses zu geben, wobei es sich eher um unwichtige Informationen handelt, die den Benutzenden nicht gleich ins Auge stechen sollen. Progressbar, Fortschrittsanzeige, wird verwendet, um den Benutzenden über den Fortschritt eines Prozesses zu informieren. Dabei kann der prozentuale Anteil einer Operation, die bereits abgeschlossen ist, im Verhältnis zum Gesamtaufwand klar dargestellt werden. Register, Tabstrip, besteht aus einer oder mehreren Larchen, bei denen immer eine ausgewählt werden kann. Man kann sich die Funktion leicht mit einem Registrierkasten vergegenwärtigen, der immer eine Lasche geöffnet hat. Schieberegler, Slider, finden dort ihre Anwendung, wo Benutzende einen Wert aus einer festen Menge von linear angeordneten numerischen Werten mit konstanten Abständen wählen können, zum Beispiel bei Lautstärkenreglern. Ansichten. Baumansicht, TreeView, wird verwendet, um Daten in einer baumähnlichen Struktur anzuzeigen. Ein Beispiel dafür ist das Dateisystem. Dabei können Knoten weitere Knoten und Blätter enthalten. Blätter sind Knoten, die keine weiteren Unterknoten besitzen. Listenansicht, ListView, wird verwendet, um mehrere Elemente anzuzeigen. Dabei ist es möglich, mehrere Spalten und Grafiken für die Elemente festzulegen. Dialoge. Bei der Dialog- und Interaktionsführung soll die intuitive Arbeitsweise der Nutzenden unterstützt werden. Im Idealfall sollen Nutzende die ihnen auf dem Bildschirm bekannten Symbole genauso wie reale Gegenstände manipulieren können, BSP, Ziehen eines Objektes auf den Mülleimer oder in den Postkorb. Dem entspricht das Objekt-Aktion-Prinzip. Erst Objekt wählen, dann aus den für das Objekt möglichen Aktionen eine Aktion auswählen. Die Reihenfolge von Eingabemasken wird in traditionellen Programmen starr vorgegeben, das Programm führt Benutzende, sie haben weniger Freiheiten. Im Gegensatz dazu stehen den Benutzenden bei einer freien Dialogführung mehrere / alle Funktionen eines Datenobjekts zur gleichen Zeit zur Verfügung, die Nutzenden agieren, die Anwendung reagiert. Auf Ereignisse. Kommandoorientierte Benutzeroberfläche. Kommandosprache. Eine Kommandosprache ist eine formale Sprache zur Formulierung von Aufträgen an den Computer. Für jeden Auftrag werden die benötigten Angaben, wie Operation, Bezugsobjekt, Argumente und Optionen, in Textform eingegeben. Fehlende Angaben werden durch Standardwerte, Defaults, ergänzt, die fest sind oder dem aktuellen Zustand entnommen werden. Kommandosprachen basieren auf der Eingabe von Befehlen in einer vorgegebenen Syntax. Jedem Befehl können in der Regel Parameter mitgegeben werden. Die meisten Umgebungen ermöglichen die Zusammenfassung von mehreren Befehlen in sogenannte Batch-Dateien bzw. Makros, die ebenfalls zur Ausführung gebracht werden können. Des Weiteren wird vielfach die Möglichkeit der Ausgabeumlenkung geboten, wodurch das Ergebnis eines Befehls als Eingabe eines weiteren genutzt werden kann. Dadurch lassen sich umfangreiche und sehr mächtige Aktionen ausführen, insbesondere wenn mehr als nur ein Objekt bearbeitet werden soll. Wesentliche Gestaltungsfragen für Kommandosprachen sind: die anwendungsnahe Gestaltung des Vokabulars. Die Gestaltung von Abkürzungen nach einheitlichen und einfachen Regeln. Die einheitliche syntaktische Struktur von Kommandos. Die verständliche Beschreibung, Dokumentation, Hilfesystem, der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Vorteile. Sie erfordern keine speziellen Eingabegeräte, nur die in der Regel vorhandene Tastatur. Sie erlauben die leichte Aufzeichnung der Vergangenheit, Protokoll. Der geübte User kann sehr schnell und effizient arbeiten. Es sind mächtige Befehle realisierbar. Aktionen über viele Objekte lassen sich leicht durchführen. Nachteile. Hoher Lernaufwand, vor allem für Anfängerinnen und gelegentliche Benutzerinnen. Außerdem ist eine Nutzung ohne Kenntnis der Syntax nicht möglich. Die Eingabe ist fehleranfällig. Da der Wirkungsbereich von Kommandos der gesamte Zustand des interaktiven Systems sein kann, ist es schwer, die Wirkungen eines Kommandos unmittelbar zu kontrollieren. Die Auswirkung eines Befehls rückgängig zu machen ist nur in Ausnahmen möglich. Der User muss über das System genau Bescheid wissen, zum Beispiel direktere Struktur. Beispiele. MS-DOS, Beispiel für das Kopieren eines Textes von Laufwerk A, Diskette, auf die Festplatte C. kpa://artikel.docc /dokumente/artikel-1. Beispiel SQL, Suche nach Vornamen und Nachnamen der Kunden, sortiert nach den Nachnamen. Select Vorname, Nachname Formkunde oder bei Nachname. Anwendungssoftware. Die Anwendungssoftware besteht aus all jenen Anwendungsprogrammen, Applikationen, die Benutzende eines Computersystems direkt dabei unterstützen, ihre Aufgaben mithilfe dieses Computersystems zu lösen. Das Textverarbeitungsprogramm OpenOffice, Reiter, und das Tabellenkalkulationsprogramm, Calc, sind typische Beispiele für Anwendungssoftware. Tabellenkalkulation. Das Kapitel Tabellenkalkulation Grundlagen behandelt folgende Themenbereiche. Arbeitsbereich, Zeilen, Spalten, Zellen, Arbeitsmappe, Tabellenblatt. Formatierung, unterschiedliche Datentypen, Rahmen, Ausrichtung, Autoausfüllen. Sortieren/Filtern. Absolute und relative Bezüge. Charts. Grundfunktionen zum Erstellen inhaltlich passender und optisch ansprechender Diagramme. Rechnen mit Datum und Uhrzeit. Formeln/Funktionen. Grundrechenarten, Summe, Runden, Absolutwert. Logische Funktionen. Wenn. S-Verweis. Statistische Funktionen, Anzahl, Anzahl 2, Mittelwert, Min, Max. Die angeführten Themen werden mithilfe von Videos und einer textbasierten Screenshot-Dokumentation erläutert und erklärt. Es wird OpenOffice Calc als Software verwendet. OpenOffice kann unter OpenOffice downgeloadet werden. Textverarbeitung. Lehrziel, die Teilnehmerinnen beherrschen die Grundfunktionen der Textverarbeitung. Dazu zählen insbesondere Dokumentgrundeinstellungen, Papierformat, Ausrichtung, Einstellungen für den Ausdruck, Versionsverwaltung, Speichern bzw. Einordnen von Dokumenten in vorgegebene Speicherstrukturen, Seitenvorlagen, Drucken von Dokumenten auf lokalen Druckern und Netzwerkdruckern, Funktionen der Textformatierung, Einsetzen von Tabulatoren, Randbegrenzung und Erstzeileneinzug. Erstellen und Verwalten von Kopf- und Fußzeilen. Erstellen und Verwalten von Fußnoten. Erstellen von Aufzählungen und Listen. Erstellen und Formatieren einfacher Tabellen. Anwenden des Textflusses in Spalten. Wählen einer angemessenen Typografie, Wählen der Schriftarten und Schriftauszeichnungen, Kursiv, Fett. Erstellen von Überschriftformaten. Erstellen und Einfügen von Verzeichnissen. Erstellen von Absatzformaten. Importieren bzw. Einfügen von Grafiken. Informationsdarstellung. Um Informationen darstellen oder verarbeiten zu können, müssen diese eindeutig beschrieben werden. Dies kann zum Beispiel in der realen, natürlichen Umwelt durch Ziffern oder Zahlen geschehen. Um Informationen in einem Rechner darzustellen, spielt die Zahl 2 eine bedeutende Rolle. Dies ergibt sich zum Beispiel durch die Zustände Strom ein/Strom aus und wird in diesem Zusammenhang als Bit bezeichnet. Auf dieser Einheit basieren letztendlich alle möglichen, verschiedenen Codierungen, um Informationen, zum Beispiel Zahlen oder Texte, in einem Computersystem abzubilden. Bits und Bytes. Beschäftigt man sich mit Computern, kommt man unweigerlich mit verschiedensten Zahlenwerten in Berührung. Grundlage dieser Zahlen bildet immer die Zahl 2, die man durch zwei Zustände erhält. Die Interpretation dieser zwei Zustände durch die Ziffern 0 und 1 ergibt das Bit. Wer immer sich über die Leistungsfähigkeit von Produkten aus dem Computerbereich informiert, wird dabei wahrscheinlich auf einige magische Werte, zum Beispiel 128, 512, 4096, 32768, 65536, oder auch die um 1 kleineren Zahlen, zum Beispiel 32767, treffen. Als Geheimnis hinter all diesen Zahlen entpuppt sich die Zahl 2, 128 gleich 2 hoch 7 Bit. 512 gleich 2 hoch 9, 4096 gleich 2 hoch 12, 32768 gleich 2 hoch 15, 65536 gleich 2 hoch 16. Diese zentrale Rolle der Zahl 2 ist kein Zufall. Informationen, die mit zwei Zuständen, nämlich Strom und kein Strom, dargestellt sind, lassen sich mit Hilfe elektronischer Schaltelemente, in der Anfangszeit der Computer Relais und Röhren, heute ausschließlich Transistoren, zu neuen Ergebnissen verknüpfen. Und können zum Beispiel mit Hilfe magnetisierbarer Materialien, kodiert zum Beispiel durch die Magnetisierungsrichtung, über längere Zeit aufbewahrt werden. Diese zwei Zustände, zum Beispiel auf elektrischen Leitungen Strom/kein Strom, lassen sich verschieden interpretieren, etwa als die logischen Werte falsch und wahr, oder als die beiden Ziffern 0 und 1, manchmal auch zur Unterscheidung von den 10 Dezimalziffern durch die beiden Buchstaben O und L repräsentiert. Die letztere Interpretation gab eine Einheit, die genau zwei verschiedene Zustände haben kann, übrigens ihren Namen, streicht man aus dem englischen binary digit, zu deutsch, binäre Ziffer, Ziffer zur Basis 2, die mittleren Buchstaben heraus, ergibt sich das Bit. Lassen sich mit einem Bit zwei verschiedene Zustände darstellen, so können mit 2 Bit schon 4, gleich 2 hoch 2, verschiedene Zustände nachgebildet werden, nämlich 00, 01, 10 und 11, mit 3 Bits 8, gleich 2 hoch 3. Allgemein, mit n Bits lassen sich 2 hoch n verschiedene Zustände darstellen. Fasst man 8 Bit zusammen, damit können 2 hoch 8 gleich 256 verschiedene Zustände dargestellt werden. In der Regel genug, um alle Zeichen einer Sprache darstellen zu können, so erhält man als nächstgrößere Einheit ein Byte. Selbstverständlich gibt es von diesen Bytes, wie auch den Bits, auch die gängigen Vielfachen, wie Kilo, Mega, Giga. Bei der Umrechnung spielt jedoch im Gegensatz zum sonst üblichen Gebrauch nicht die 10, sondern wiederum die 2 die Hauptrolle, 1 Kilobyte, Kilobyte, gleich 1024 Byte, 1024 gleich 2 hoch 10, 1 Megabyte, Megabyte, gleich 1024 Kilobyte gleich 1.048.576 Byte. Die letzte Einheit, die noch zu erwähnen wäre, ist das Wort. Dieses ist abhängig vom verwendeten Computertyp 2, 4 oder 8 Byte, 16 Bit, Bindestrich, 32 Bit, Bindestrich oder 64 Bit Prozessoren, groß und stellt üblicherweise die Menge an Information dar, die dieser Computer mit einem Arbeitsschritt verarbeiten kann. Darstellung von Zahlen. Um Zahlen in einem Computersystem darstellen zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die wichtigsten davon sind die Binärdarstellung und die Gleitkomma-Darstellung. Darstellung von ganzen Zahlen. Die Binärdarstellung ganzer Zahlen schöpft alle möglichen Bit-Kombinationen aus, so lassen sich zum Beispiel in 16-Bit alle ganzen Zahlen von 0 bis 65.535 bzw., wenn ein Vorzeichen verwendet wird, von minus 32.768 bis plus 32.767 darstellen. Bei 32-Bit wären das die ganzen Zahlen von 0 bis 4.294.967.295 bzw. minus 21474836648 bis plus 2.147.483.647. Darstellung von Nachkommastellen. Sollen Zahlen mit Nachkommastellen, oder auch sehr große bzw. kleine Zahlen, dargestellt werden, bedient man sich eines ähnlichen Tricks wie die wissenschaftliche Notation von Zahlen, zum Beispiel minus 2,641010 hoch 8 bzw. auf dem Taschenrechner-Display minus 2,64e plus 8, die Zahl wird in einem Antisse, in diesem Beispiel minus 2,64, sowie einen Exponenten, im Beispiel, plus 8, zu einer vorher festgelegten Basis. Im Beispiel, 10, zerlegt. Für die Darstellung der Mantisse, die so weit normalisiert wird, dass sich das Dezimalkomma an einer bestimmten Stelle befindet, so dass eine ganzzahlige Darstellung möglich ist, und des Exponenten werden dann jeweils eine festgelegte Anzahl von Bits verwendet, wodurch einerseits der Wertebereich, andererseits auch die Genauigkeit der darstellbaren Zahlen festgelegt ist. Diese Darstellung wird als Gleitkomma-Darstellung von Zahlen bezeichnet. Die im PC-Bereich gängigen Gleitkomma-Formate mitsamt ihren wichtigsten Eigenschaften sind in nachstehender Tabelle dargestellt. Format: Short, Long, Extended, Größe Bits: 32, 64, 80, Größe Bytes: 4, 8, 10, kleinster darstellbarer Wert: 1,1715 × −38, 2,2215 × −308, 3,3622 × −4932, größter darstellbarer Wert: 3,4013 × +38, 1,7918 × +308, 1,1910 × +4932. Genauigkeit: 7, 16, 19. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tabellenzeile Genauigkeit. Diese besagt nicht, dass alle Zahlen und Rechenergebnisse exakt darstellbar sind, sofern sie sich auf die angegebenen Dezimalstellen beschränken, sondern lediglich, dass sich das Rechenergebnis im Computer vom tatsächlichen Rechenergebnis maximal in der Größenordnung der angegebenen Dezimalstelle unterscheiden kann. Es kommt also zu Ungenauigkeiten aufgrund der Zahlendarstellung, die sich leider durch weitere Rechenoperationen aufschaukeln und das Gesamtergebnis zum Teil signifikant verfälschen können. Besonders anfällig hierfür sind Vergleichsoperationen und Rundungsfunktionen wie ZB-Ganzzahl in Microsoft Excel. Darstellung von Texten: In einem Computer sollen nicht nur Zahlen, sondern auch Texte dargestellt werden können. Basis der Textdarstellung, ohne Schriftarten, Schriftgrößen oder sonstige Formatelemente, ist ein Zeichen, das in der Regel in einem Byte dargestellt wird. Die verschiedenen Bit-Kombinationen eines Bytes werden dabei gemäß einer Codetabelle den darzustellenden Zeichen zugeordnet. ASCII-Code: Alle in den gängigen Personalcomputern verwendeten Zeichensätze basieren auf dem SOG. ASCII-Code: ASCII ist die Abkürzung für American Standard Code for Information Interchange, der von ANSI, dem American National Standards Institute, dem Normungsgremium der USA, genormt wurde. Der ASCII-Code benutzt von den 8 Bit eines Bytes nur 7 Bit. Das 8. Bit wird in der Regel auf 0 belassen und belegt die Zeichen gemäß nachfolgender Tabelle. Die Zeichen des ASCII-Zeichensatzes gliedern sich in zwei Kategorien: Darstellbare Zeichen. Darstellbare Zeichen werden zur Darstellung von einzelnen Textzeichen verwendet und werden in der obigen Tabelle durch ihren Wert repräsentiert. Dazu zählen die Groß- und Kleinbuchstaben A, Punkt Z, A, Punkt Z, die Ziffern 0, Punkt 9, die Interpunktionszeichen, Punkt, Doppelpunkt, Rufzeichen, Fragezeichen. Einige Sonderzeichen, Dollarzeichen, Addzeichen, Prozent sowie das Leerzeichen, in der Tabelle als SPC für Englisch Space bezeichnet. Nicht im ASCII-Zeichensatz enthalten sind die europäischen, nationalen Sonderzeichen, wie die deutschen Umlaute ä, ö, ü, ä, ö, ü oder das scharfe S, SS. In einem rein amerikanischen Zeichensatz mussten sie nicht vorhanden sein. Problematisch wurde die Situation jedoch, als der Zeichensatz internationalisiert wurde, indem Computer und Programme, die den betreffenden Zeichensatz verwendeten, aus den USA exportiert bzw. außerhalb Amerikas entwickelt und erzeugt wurden. Der Lösungsansatz, der in modernen Personalcomputern verwendet wird, ist im Prinzip überall derselbe. Die verbleibenden 128-Bit-Kombinationen eines Bytes werden verwendet, um zusätzliche Zeichen darzustellen. Leider ist die Belegung dieser 128 Zeichen unterschiedlich ausgefallen, was sowohl die Auswahl von Zeichen als auch die Position von gemeinsamen Zeichen betrifft, so dass ein Austausch von Texten zwischen Personalcomputern unterschiedlichen Typs zu unerwarteten Ergebnissen führen kann. Steuerzeichen. Steuerzeichen dienen dazu, an Endgeräten verschiedene Funktionen auszulösen. Sie sind in der Tabelle durch ein 2-3 Zeichen langes Kürzel für ihre Funktion, in kursiver Schrift, dargestellt. Die wichtigsten Steuerzeichen sind BS, Backspace, Rückschritt, HT, Horizontal Tab, Sprung zur nächsten Tabulatorposition, CR, Carriage Return, Wagenrücklauf, LF, Line Feed, Zeilenvorschub, FF, Form Feed, Seitenvorschub, BEL, Bell, Auslösung eines akustischen Signals, zum Beispiel eines Pfeiftons, sowie ESC, Escape, ein Steuerzeichen, das Zeichenfolgen für Steuerfunktionen einleitet, die im ASCII-Zeichensatz nicht definiert sind. Unicode-Zeichensatz. Abhilfe gegen die Mängel des ASCII-Zeichensatzes bietet der SOG. Unicode-Zeichensatz. Grundidee dieses Zeichensatzes ist es, alle Zeichen der gegenwärtig verwendeten, sowie auch der wichtigsten historischen, Schriften in einem Zeichensatz darstellen zu können. Dies beinhaltet auch die fernöstlichen Schriften, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch, die sich durch einen sehr großen Zeichenvorrat auszeichnen, da es sich bei diesen Schriften um Wort- bzw. Silbenschriften handelt. Da bei einem derart großen Zeichensatz mit einem Byte für die Darstellung eines Zeichens nicht das Auslangen gefunden werden kann, verwendet der Unicode-Zeichensatz 2 Byte, 16 Bit, zur Darstellung eines Zeichens. Vorkehrungen zur Verwendung des Unicode-Zeichensatzes gibt es in den gängigen Betriebssystemen, zum Beispiel Windows, Programmiersprachen, zum Beispiel Java, und einigen anderen Programmen. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist UTF-8, 8-Bit Unicode-Transformation-Format. Dies ist die am weitesten verbreitete Kodierung für Unicode-Zeichen und hat eine zentrale Bedeutung als Zeichenkodierung im Internet. Darstellung von Bildern und Schall. Um Bilder oder Schall in einem Computersystem darstellen zu können, müssen diese digitalisiert werden. Im Folgenden wird dieser Vorgang beschrieben. Unsere Wahrnehmung der Außenwelt in Form von Bildern oder Schall ist analoger Natur. In unseren Sinnen entsteht ein exaktes Abbild der Außenwelt, indem eine Größe der Außenwelt, im Fall von Bildern die Farbe, bei Schallwellen die Amplitude, die sich in Abhängigkeit des Ortes, statische Bilder, der Zeit, Schall, bzw. auch beider Bezugsgrößen, bewegt Bilder, ändert, in unseren Sinnesorganen nachgebildet und transformiert wird. Der Genauigkeit, mit der diese Größen wahrgenommen werden, sind, zumindest theoretisch, keine Grenzen gesetzt. Um analoge Abbildungen mit Computersystemen bearbeiten, verarbeiten, speichern und transportieren zu können, müssen diese Größen in Einheiten bestimmter Größe zerlegt werden. Ein Bild wird gerastert und so in Bildpunkte zerlegt, siehe Pixelgrafik, eine Schallwelle bzw. ein Bewegtbild wird in gewissen Zeitabständen abgetastet, und auch die Zielgröße wird auf gewisse Werte hin approximiert. Auf diese Weise erhält man für jeden Bildpunkt, Bilder, und Schrägstrich oder Zeitpunkt, Schall, Bewegtbilder, einen, oder mehrere, Zahlenwert, E, als Abbildung der Zielgröße, der Schrägstrich, die dann digital, DH im Binärsystem, dargestellt wird. Die Umkehrung des Vorgangs, zur Ausgabe des Bildes bzw. der Schallwelle, erfolgt, indem die digitalisierten Zielgrößen an den betreffenden Bildpunkten bzw. Zeitpunkten wieder in ihre analoge Form gebracht, und eventuell durch Zwischenwerte auf geeignete Weise verbunden, werden. Wird die Auflösung aller Größen klein genug gewählt, ist kein Unterschied zwischen dem regenerierten Bild bzw. der regenerierten Schallwelle und dem Original festzustellen. Dateiformate. In einem elektronischen Dokument müssen häufig Informationen verschiedener Art gespeichert werden. Ein Textdokument zum Beispiel enthält nicht nur den erfassten Text, sondern auch Formatinformationen, Schriftart und Größe, Seitengröße, Ränder, Tabulatorpositionen und Arten, Schriftausrichtung, sowie eingebettete Grafiken und Bilder. um all diese Informationen in einer Datei, die zunächst nichts anderes als eine Folge von Bytes ist, richtig identifizieren und interpretieren zu können, müssen Konventionen festgelegt werden, zum Beispiel wie die verschiedenen Informationsarten gekennzeichnet sind, wie ihre Anfangsposition und ihre Länge in der Datei ermittelt werden kann. Ein Satz solcher Konventionen wird als ein Dateiformat bezeichnet. Dateiformate wurden für verschiedene Zwecke definiert, für grafische Informationen, sowohl für Vektorgrafiken als auch für Pixelgrafiken, für Textdokumente, für die Aufzeichnung von Schall, für Multimedia-Präsentationen, für Programme, die nur spezielle Dateien sind. Für den gleichen Zweck können dabei durchaus verschiedene Dateiformate definiert sein. Neben standardisierten Dateiformaten, bei Bildern zum Beispiel GIF, das Graphics Image Format, oder JPEG, ein von der Joint Photographic Expert Group genormtes Dateiformat, die auch zum Informationsaustausch zwischen verschiedenen Anwendungsprogrammen geeignet sind, definieren viele Applikationen eigene, proprietäre, Dateiformate. Der / die Benutzerin eines Personalcomputers speichert ein von ihm / ihr bearbeitetes Dokument, Text, Daten, Bild, Sprache, Sound, in einem vom jeweiligen Anwendungssoftwarepaket vorgesehenen Dateiformat unter Verwendung eines vom Betriebssystem zugelassenen Datei. Namens, Filename, ab. Zu beachten sind die daraus resultierende eingeschränkte Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch jene Benutzerinnen, die andere Anwendungssoftwarepakete einsetzen. Die Vielfalt an PC-Dateiformaten, Fileformaten, erschwert nicht nur das Wiederauffinden von gespeicherten Dokumenten, sondern auch das Nutzen der Informationen durch andere Benutzerinnen. Immer häufiger bestehen bei Endbenutzerinnen Werkzeugen sowohl beim Speichern als auch beim Öffnen von Dokumenten Wahlmöglichkeiten zwischen mehreren Dateiformaten. Textformate. TXT, ASCII Textdatei. OTT, OpenOffice.org Reiter. Docs, XML-basiertes Dateiformat von Microsoft Word. Doc, Microsoft Word. RTF, Riechtextformat. Zum Datenaustausch zwischen Textverarbeitungsprogrammen unterschiedlicher Hersteller. PDF, Portable Document Format. Ist ein plattformübergreifendes Dateiformat für Dokumente. Tabellenkalkulationsformate. OTS, OpenOffice.org Calc. XLS, Microsoft Excel. XLSX, XML-basiertes Dateiformat von Microsoft Excel. Grafikformate. TIFF, Tag Image File Format, zum Austausch hoch aufgelöster Bilder im Printbereich. GIF, Graphics Interchanger Format, beinhaltet verlustfreie Kompression, Verwendung hauptsächlich in Webdokumenten. JPG, File Interchanger Format, reduziert, für das menschliche Auge wenig sichtbar, die Bildqualität und komprimiert das File, um die Filegröße zu verringern, vielseitig verwendbar. Zum Beispiel Digitalkameras, Webdokumente. PNG, Portable Network Graphics ist ein Grafikformat mit verlustfreier Kompression, als Ersatz für .GIF gedacht. SVG, Skalable Vector Graphics, Standard zur Beschreibung zweidimensionaler Vektorgrafiken in der XML-Syntax. PSD, Photoshop Document, ist eines der proprietären Dateiformate von Adobe Photoshop. Video und Audio. MPG, .mpeg, qualitativ hochwertiges Komprimierungsformat von Audio- und Videodaten. WAV, Format für Audiodaten, Microsoft Windows. MP3, verlustbehaftetes Komprimierungsformat für Audiodateien. MOV, QuickTime Movie. AV, Format für Videodaten, Microsoft Windows. OGG, freies Audio-Videoformat. Ausführbare Dateien. Exe, Windows. COM, Windows. BAT, Windows. Präsentationsdateien. OTP, OpenOffice.org Impress. PPTX, XML-basiertes Dateiformat von Microsoft PowerPoint. PPT, Microsoft PowerPoint. Sicherung der Informationsdarstellung. Bei der Übertragung von Informationen können Fehler auftreten. Um dies zu vermeiden, ist es wichtig, Informationen abzusichern. Hierbei werden gezielt Redundanzen eingeführt. Informationen müssen gegen Fehler abgesichert werden, die zum Beispiel bei Datenübertragungen, durch Störungen des elektrischen Signals, aber auch durch Speicherung auf defekten Speichermedien auftreten können. Das Prinzip hierfür ist überall dasselbe: zusätzliche, redundante Bits werden eingeführt und erhalten ihren Wert in Abhängigkeit von den abzusichernden Daten. Ein einfaches Verfahren dieser Art ist das Paritätsbit. Ein zusätzliches Bit wird so gesetzt, dass die Anzahl der 1-Bits gerade, bei gerader Parität, bzw. ungerade, ungerade Parität, ist. Lautet zum Beispiel der Wert eines Bytes 01.101.011, so ist dieser Wert bei gerader Parität durch ein Bit mit dem Wert 1 zu ergänzen, es ergibt sich 01.011.010.111. Wird ein Bit verfälscht, zum Beispiel 01.010.111, ist die Anzahl der 1-Bits ungerade, und die Verfälschung der Daten wird erkannt. Der Fehler kann aber aus den falschen Daten heraus nicht korrigiert werden. Im Fall der Datenübertragung zum Beispiel müssen die verfälschten Werte noch einmal angefordert werden. Ebenso wenig können Fehler erkannt werden, bei denen 2 Bits verfälscht wurden, zum Beispiel 01.010.101, da die Anzahl der 1-Bits gerade bleibt. Aufwendigere Verfahren können auch Fehler erkennen, bei denen mehr als ein Bit verfälscht wird. Manche dieser Verfahren können auch bestimmte Fehler korrigieren, ohne dass die verfälschten Daten neu übertragen werden müssen. Im Fall von Disketten und Festplatten wird zum Beispiel ein Verfahren namens Cyclic Redundancy Check eingesetzt. Wird zum Beispiel beim Lesen oder Beschreiben einer Diskette oder Festplatte die Fehlermeldung CRC-Fehler angezeigt, so bedeutet dies, dass eine Verfälschung der aufgezeichneten Information eingetreten ist, zum Beispiel aufgrund eines Materialdefekts auf dem Datenträger. Datenkompression. Wird bei den Verfahren zur Fehlererkennung und Korrektur gezielt Redundanz eingeführt, so sollen die Verfahren der Datenkompression Redundanz reduzieren, etwa um Speicherplatz einzusparen oder die Dauer einer Datenübertragung zu verkürzen. Grundlage der Datenkompression bildet dabei die Beobachtung, dass verschiedene Werte nur selten gleich häufig gebraucht werden, zum Beispiel kommt in deutschen Texten das E wesentlich häufiger vor als das Y. Diese Beobachtung kann ausgenutzt werden, indem häufiger vorkommende Zeichen durch kürzere Bitfolgen dargestellt werden als seltenere Zeichen. Mit dieser Maßnahme allein kann zum Beispiel bei deutschen Texten eine Reduktion des benötigten Speicherplatzes um ca. 30% erreicht werden. Aufwendigere Verfahren, die noch bessere Ergebnisse liefern, berücksichtigen darüber hinaus Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Zeichen, so kann zum Beispiel angenommen werden, dass in den Worten der deutschen Sprache auf jedes Q ein U folgt. Bilder besitzen häufig größere, mit einer Farbe eingefärbte Flächen, so dass ein Bildpunkt weitaus häufiger mit der Farbe eines Nachbarpunktes eingefärbt ist als mit einer anderen Farbe. Extrem hohe Kompressionsraten kann man in Spezialfällen erreichen, in denen das Original nicht exakt rekonstruierbar, sondern lediglich erkennbar bleiben muss, zum Beispiel bei Bildern oder Schallwellen. Höhere Datenkompressionsraten bedingen in diesen Fällen jedoch immer einen stärkeren Qualitätsverlust zum Original. Kann man das Original wieder vollständig herstellen, spricht man von verlustfreier Kompression, ansonsten von verlustbehafteter Kompression. Komprimierte Daten sind zur Durchführung von Be- und Verarbeitungsoperationen allerdings ungeeignet. Vor Be- und Verarbeitungsschritten sind diese Daten daher wieder zu dekomprimieren. Grundlagennetzwerk. Im Grundlagenblock Netzwerke wird erklärt, was unter dem Begriff Netzwerk zu verstehen ist. Außerdem erfolgt ein kurzer Überblick darüber, wie das Internet entstanden ist und welche Zugangsmöglichkeiten bestehen. Des Weiteren wird erklärt, wie eine Website auf den Computer gelangt. Was ist ein Netzwerk? Dieser Artikel soll die Frage beantworten, was ein Netzwerk eigentlich ist und woraus es grundsätzlich besteht. Dabei wird zwischen Computernetzwerken und sozialen Netzwerken, Social Network, unterschieden. Im Speziellen wird dabei das Thema Computernetzwerk näher erläutert. Behandelt werden Vorteile, Nachteile sowie Klassifikation von Computernetzwerken etc. Was ist ein Netzwerk? Ein Computernetz ist ein Zusammenschluss von verschiedenen technischen und elektronischen Systemen. Die Kommunikation erfolgt mittels TCP/IP. Dieses Protokoll ist plattformunabhängig, das bedeutet, dass es auf allen Betriebssystemen, Windows, Linux, MacOS, gleich behandelt wird. Im Vergleich dazu ist ein soziales Netzwerk ein Interaktionsgeflecht zwischen Personen, wie beispielsweise Bekanntschaftsnetzwerke. Konkret sind soziale Netzwerke, im Sinne der Informatik, Netzgemeinschaften. Diese werden immer populärer, vergleiche dazu Plattformen wie Szene1, Xing, Facebook. Bereits 59% aller österreichischen Internet-User nutzen einer aktuellen Studie zufolge soziale Netzwerke. Wie StudiVZ, Xing oder Facebook. Netzwerk. Unter Netzwerk versteht man eine Gruppe von Computern oder anderen Peripheriegeräten, die miteinander verbunden sind und die miteinander kommunizieren können. Hansen definiert ein Rechnernetz als ein räumlich verteiltes System von Datenstationen, Rechnern, Steuereinheiten und peripheren Geräten, die durch Datenübertragungseinrichtungen und Wege miteinander verbunden sind. Merkmale dafür sind: Verbindung von mehreren Computern, gemeinsame Kommunikation, gemeinsame Nutzung von Ressourcen, zentrale Datensicherung, Optimierung der Rechnerauslastung. Vorteile von Netzwerken. Folgende Vorteile ergeben sich durch die Verwendung eines Netzwerkes: rascher Datenaustausch und Datenweitergabe, zentrale Verwaltung und Sicherung der Netzwerkteilnehmerinnen und Daten, gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Drucker, Internetzugang, gemeinsame Nutzung von Programmen, bessere Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten. Nachteile von Netzwerken: teure Hard- und Software. Mitarbeiterinnen müssen damit umgehen können. Netzwerke bedingen Administratorinnen. Schnelle Verbreitung von unerwünschten Daten und Programmen. Fehler erzeugen mehr Probleme. Angreiferinnen können Schaden anrichten. Klassifikationskriterien. Man kann Netzwerke durch unterschiedliche Beurteilungskriterien voneinander abgrenzen. Physikalische Kriterien. Hierbei unterscheidet man, welche Übertragungsmedien verwendet werden. Geografische Kriterien, dabei kommt es darauf an, welche Netzausdehnung das Netzwerk hat. Organisatorische Kriterien, privates versus öffentliches Netz. Strukturelle Kriterien, wie ist die Struktur des Netzwerkes aufgebaut. Leistungskriterien, hierbei spielt die Übertragungsleistung eine Rolle. Steht eine niedrige, mittlere oder hohe Bandbreite zur Verfügung. Funktionskriterien, es kommt darauf an, wer die primäre Zielgruppe eines Netzwerks ist. Frontend versus Backbone? Im Folgenden werden nun die ersten vier Kriterien näher erläutert. Organisatorische Kriterien. Hierbei unterscheidet man zwischen einem öffentlichen Netz, englischen, Public Network, und einem privaten Netz, englischen, private Network. Unter einem öffentlichen Netz versteht man ein Kommunikationsnetz, das zu verhältnismäßig geringen Kosten prinzipiell für jedermann zugänglich ist. Öffentliche Netze bilden in der Regel die Basis für die Kommunikationsinfrastruktur einer Region. Diese wurden mit staatlichen Geldern aufgebaut und sind inzwischen oftmals im Besitz von privaten Unternehmen. Beispiele für solche Netze sind: Telefonnetz, TV-Kabelnetz, Stromnetz. Ein privates Netz ist ein Kommunikationsnetz, das ausschließlich für interne/private Kommunikation innerhalb eines Betriebes oder eines Privathaushalts verwendet wird. In der Regel sind private Netze auch das Eigentum des jeweiligen Betriebes oder Privathaushalts. Meist geht es hier um den Ausdehnungsgrad, LAN, größer als geografische Ausdehnung. Geografische Kriterien. Diese Kriterien werden in drei Bereiche unterteilt. LAN, Local Area Network. WAND, Metropolitan Area Network. WAN, Wide Area Network. Das Local Area Network, kurz LAN, bildet das interne Netzwerk eine Organisationseinheit. Diese erstreckt sich über Räume, Stockwerke, Gebäude oder Gebäudegruppen. Solche LANs sind oft private Netze, die durch eine Firewall meist vom öffentlichen Netz geschützt werden. Ein wesentlicher Vorteil solcher LANs ist sicherlich die Robustheit, Ausfallsicherheit. Die Geschwindigkeit in einem LAN liegt in einer Bandbreite von 10 Megabit pro Sekunde und kann bis zu 1 Gigabit pro Sekunde gehen. Handelt es sich um eine kabellose Verbindung innerhalb eines LANs, so spricht man hier von einem WLAN, Wireless Local Area Network. Bei weiträumigen Datennetzen wie beispielsweise bei einem Metropolitan Area Network, kurz, MAN. Unübliche deutsche Übersetzung, Stadtnetz, oder einem Weitverkehrsnetzwerk, kurz, WAN, werden in der Regel mehrere Teilnetze von unterschiedlichen Betreibern miteinander verbunden. Für die Netzwerke ist die Schaffung einer flächendeckenden Infrastruktur ein zentraler Kostenfaktor. Wichtige Faktoren sind hier Bandbreitenmanagement, Skalierbarkeit für Datendurchsatzraten und hohe Ausfallsicherheit. Ein solches Beispiel für ein weiträumiges Datennetz war das MANDATDAC. Bis Ende 2002 haben sich die Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart zu einem MANDATDAC zusammengeschlossen. Zu WANs ist noch zu erwähnen, dass sich diese im Gegensatz zu einem LAN oder MAN über einen sehr großen geografischen Bereich erstrecken. Die Anzahl der angeschlossenen Rechner ist auf keine bestimmte Anzahl begrenzt und sie erstrecken sich über Länder oder sogar Kontinente. Physikalische Kriterien. Welche Übertragungsmedien werden verwendet? Kupferkabel. Glasfaserkabel. Koaxialkabel. Funk. Strukturelle Kriterien. Die Topologie bezeichnet bei einem Computernetz die Struktur der Verbindungen mehrerer Geräte untereinander, um einen gemeinsamen Datenaustausch zu gewährleisten. Die Topologie ergibt sich aus den physischen Verbindungen der Computer. Stern. Ring. Bus. Baum. Vermaschte Topologie. Internet. Das Internet wird heutzutage in zunehmendem Maße dafür genutzt, Informationen im weltweiten Netz zu finden, mit Personen in aller Welt in Kontakt zu treten sowie um Informationen und Dokumente auszutauschen. Für diese Tätigkeiten stehen dem Benutzer/der Benutzerin eine Reihe von unterschiedlichen Diensten zur Verfügung. Entstehung des Internets. USA, 1969, es war die Zeit des Kalten Krieges und die Angst vor einem atomaren Angriff war groß. Das Militär suchte fieberhaft nach neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Man forschte nach einem System, das so flexibel ist, Militäreinheiten an verschiedenen Standorten miteinander zu verbinden und in Echtzeit miteinander kommunizieren zu lassen, und das selbst dann aufrecht bleibt, wenn einzelne Verbindungen zerstört werden. Die Idee des Internets war geboren. Das sogenannte ARPANET war damals auf die militärische Nutzung beschränkt. Man begann, einzelne Computer miteinander zu vernetzen. Kennzeichnend für das ARPANET war auch eine dezentrale Verwaltung der Daten. Es erfolgte ein Datenabgleich der einzelnen Rechner, die bereits alle miteinander kommunizieren konnten. Wurde ein Computer zerstört, blieben die Informationen auf den anderen Geräten erhalten. Die Grundlage des ARPANETs stellte das TCP/IP-Protokoll dar, das 1983 als neues Übertragungsprotokoll eingeführt wurde und das auch heute noch vor der Kommunikationsstandard des Internets ist. Im Laufe der Jahre wurde das Internet auf die universitären Einrichtungen in den USA ausgeweitet. Anfang der 90er Jahre, mit Entstehung des World Wide Web, begann der eigentliche Boom des Internets. Durch die Entwicklung der Hypertext-Markup-Language wurde das Internet zunehmend auch für Unternehmen und Privatanwender interessant, da die Dienste mittels grafischer Oberfläche einfach zu bedienen wurden. Die ersten Dienste waren zu Beginn noch kommandoorientiert. Der erste Internetdienst ist das Telnet. Mithilfe von Telnet lässt sich ein entfernter Computer fernsteuern. Die Tastatureingaben und Befehle werden vom fernen Computer so interpretiert, als würde der Benutzer den Computer direkt bedienen. Das Telnet hat heute ziemlich an Bedeutung verloren. Es wird teilweise noch bei Bibliotheksabfragen verwendet. Das WWW ist erst Anfang der 90er Jahre entstanden. Sein Vorläufer war der Gopher. Gopher-Dokumente werden über ein hierarchisches, nach Themengebieten geordnetes, Textmenü zur Verfügung gestellt. Eine Verknüpfung der Dokumente untereinander existiert noch nicht. Die Navigation zwischen den Dokumenten ist ähnlich der des Windows Explorers. Der Gopher wurde mittlerweile fast vollständig durch das WWW abgelöst. Zugang zum Internet. Im Folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten beleuchtet, um als Privatanwenderin einen Internetzugang aufzubauen. Die Einwahl erfolgt dabei immer über einen sogenannten Internetprovider, Modem und ISDN. Eine Einwahl mittels Modem stellt die einfachste Zugangsvariante dar. Es wird eine bestehende Telefonleitung genutzt, gleichzeitiges Telefonieren ist nun aber nicht möglich. Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei maximal 56 Kilobit pro Sekunde und stellt mit Abstand die langsamste Verbindung dar. Für Internetbenutzer, die wenig surfen und downloaden, und nur ab und zu online sind, stellt es aber nach wie vor die günstigste Variante dar, da bei vielen Providern keine Grundgebühr, sondern lediglich Verbindungskosten anfallen. Wer einen ISDN-Anschluss besitzt, kann mit einer speziellen ISDN-Karte die bestehende Telefonleitung zur Einwahl benutzen. Die Geschwindigkeit liegt bei etwa 64 Kilobit pro Sekunde und gleichzeitiges Telefonieren ist möglich. Da der ISDN-Anschluss wesentlich teurer ist und zusätzlich noch Anschaffungskosten für die ISDN-Karte entstehen, hat dieser Internetzugang heute praktisch keine Bedeutung mehr. Breitbandzugang. ADSL, Telefonnetz, Internet über Kabel-TV und Powerline, Strom, stellen schnelle Zugangsvarianten über Breitband dar. Für alle diese Zugänge wird ein spezielles Modem verwendet, das an die Netzwerkkarte des Computers angeschlossen wird. Bei den Geschwindigkeiten, die Provider bieten je nach Tarifbandbreiten zwischen 256 Kilobit pro Sekunde und mehreren Mbit pro Sekunde an, und Kosten sind diese Varianten durchaus miteinander vergleichbar. Im Normalfall wird vom Provider ein monatlicher Fixpreis verrechnet, unabhängig von der tatsächlichen Online-Zeit. Teilweise gibt es limitierte monatliche Übertragungsraten. Der Zugang über eine Breitbandverbindung ist vor allem für viele Sofa interessant, die auch größere Dateimengen downloaden. Während bei ADSL die bestehende Telefonleitung genutzt wird, gleichzeitiges Telefonieren ist möglich, werden beim Zugang über Kabel die Leitungen des Kabelfernsehens verwendet. Powerline stellt eine ganz junge Möglichkeit des Internetzugangs dar. Seit ein paar Jahren gibt es in einigen Gebieten Oberösterreichs die Möglichkeit, Internet über die Steckdose zu benutzen. Der Vorteil dabei ist, dass keine zusätzlichen Leitungen verlegt werden müssen und von jeder Steckdose losgesurft werden kann. Auch die Handynetzbetreiber bieten bereits Möglichkeiten für schnelles Surfen im Internet. Mit einer Multimedia-Card lässt sich GPS oder UMTS für mobiles Internet benutzen. Die Datenraten sind dabei mit einer Breitbandverbindung vergleichbar. Satellitenzugang. Eine schnelle Internetverbindung lässt sich auch über Satellit verwirklichen. Die Datenübertragungsrate liegt bei bis zu 24 Megabit pro Sekunde. Über diese Verbindung ist allerdings nur ein Download möglich, für das Uploaden, wie zum Beispiel das Versenden von E-Mails, wird nach wie vor eine herkömmliche Internetverbindung benötigt. Mittlerweile wird zwar auch schon eine bidirektionale Satellitenverbindung am Markt angeboten. Diese ist allerdings aufgrund der hohen Kosten für Privatanwender weniger interessant. Grundlagen DNS. Die zentrale Frage, die in diesem Beitrag beantwortet wird, dreht sich um die Funktionsweise des Internets. Konkret geht es darum, wie das Internet funktioniert und wie eine Internetanfrage vom Webserver zum eigenen Rechner, zum Beispiel nach Hause, gelangt. Funktionsweise des Internets. Das Internet ist kein einheitliches, zusammenhängendes Netzwerk, es stellt lediglich eine Verbindung unterschiedlicher, kleiner Teilnetzwerke dar. Diese Subnetzwerke können unterschiedlich aufgebaut sein, entscheidend ist nur, dass sie die gleiche Sprache sprechen. Für die Kommunikation der Teilnehmer im Internet muss ein Protokoll verwendet werden, das TCP-IP-Protokoll. TCP-IP besteht eigentlich aus zwei Protokollen und ist die Abkürzung für Transmission Control Protocol-Internet Protocol. Protokoll selbst bezeichnet eine Ansammlung von Regeln, die Computer verwenden, um über ein Netzwerk miteinander kommunizieren zu können. Die einzelnen Datenpakete werden nicht als Gesamtpaket durchs Netz versendet, sondern bereits beim Absender in kleine Teilpakete zerteilt, die sich eigenständig den Weg durchs Internet zum Empfänger suchen. Im sogenannten Header werden noch Zusatzinformationen zum Paket erfasst. Neben der IP-Adresse des Absenders und Empfängers und der Größe der Datei, werden im Header noch die Informationen mitgeliefert, aus wie vielen Teilpaketen das Gesamtpaket besteht und wie diese zusammengesetzt werden müssen. Jedes Paket sucht sich eigenständig den Weg durchs Internet. Sind Leitungen unterbrochen oder überlastet, wird auf andere Routen ausgewichen. Beim Empfänger werden die Datenpakete wieder zu einem Gesamtteil zusammengefügt. Durch die Informationen im Header kann überprüft werden, ob alle Teile den Empfänger erreicht haben und wie diese Teile zusammengesetzt werden müssen. Fehlen Teilpakete, werden sie neu angefordert. Das Handling der Teilpakete übernimmt das IP-Protokoll. Für die eigentliche Übertragung der Daten ist das TCP-Protokoll zuständig. Als erstes wird überprüft, ob die Gegenstelle verfügbar ist und wenn ja, wird die Verbindung aufgenommen. Ist alles in Ordnung, so geht die Gegenstelle in Empfangsbereitschaft und die Pakete werden übermittelt. Jeder Internetdienst ist unter einem speziellen Port erreichbar. Ports sind vergleichbar mit einer Nebenstelle einer Telefonanlage. Dadurch wird es möglich, gleichzeitig mit unterschiedlichen Internetdiensten zu arbeiten, zum Beispiel im Internet zu surfen, E-Mails abzurufen und eine Datei über FTP downzuladen. Beispielsweise ist HTTP üblicherweise über den Port 80 zu erreichen. Wird nicht der Standardport für einen Internetdienst verwendet, muss der verwendete Port in der Adressierung mit angegeben werden. Jeder Computer, der mit dem Internet Verbindung aufnimmt, benötigt eine weltweit eindeutige Adresse, unter der er angesprochen werden kann. Wir sprechen von der sogenannten IP-Adresse. Jede IP-Adresse im Internet ist einmalig. Die IP-Adressen werden durch die Network Information Center, NIC, zentral vergeben. Jedes Land und jeder Provider erhält einen Pool an Adressen, die an die einzelnen Teilnehmer zugewiesen werden können. Der Teilnehmer erhält vom Provider entweder eine fixe IP-Adresse, statische IP, oder sie wird ihm bei jeder Internet-Einwahl neu zugewiesen, dynamische IP. Diese IP-Adressen werden für die gesamte Kommunikation im Internet benötigt. Da die IP-Adressen für uns schwer merkbar sind, sprechen wir die Website des IDV folgendermaßen an. www.idv.edu. Wir sprechen hier von einem Domain-Namesystem. Die Adressierung mit Domains im Browser wird als URL bezeichnet, gleich Uniform Resource Locator. Die Schrägstriche nach der Protokollangabe stellen immer normale Schrägstriche, Schrägstrich, Schrägstrich, dar. Das Internet ist ursprünglich aus der UNIX-Welt heraus entstanden, daher hat auch der Backslash, Backslash, aus der DOS-Welt hier nichts verloren. Intern wird diese Adressierungsweise in die obige IP-Adresse umgewandelt und die Anfrage abgesendet. Damit der Computer die zugehörige IP findet, sendet er zuerst eine Anfrage an einen sogenannten Domain-Name-Server, auf dem die Domains samt zugehöriger IP-Adresse gespeichert sind. Da die Anzahl der IP-Adressen aber beschränkt ist, gibt es bestimmte Adressbereiche, die für private Netzwerke reserviert sind. Diese Adressen werden im Internet niemals verwendet. Da diese IP-Adressen nur im privaten Netz verwendet werden, können alle privaten Netze die gleichen Adressbereiche verwenden. Das zurzeit verwendete IP-Protokoll IPv4 bietet einen Adressraum für etwa 4 Milliarden IP-Adressen. Da sich die Zahl der Internetbenutzer aber kontinuierlich erhöht, werden die zur Verfügung stehenden Adressen mittlerweile knapp. Um dieses Problem zu lösen, wird seit 1995 das Nachfolgerprotokoll IPv6 entwickelt, das statt 32-Bit nun 128-Bit verwendet. Für jeden Internetdienst wird ein spezielles Protokoll benötigt. Alle diese Protokolle bauen auf TCP/IP auf. Jede Internetadresse endet mit einer Top-Level-Domain. Es wird zwischen organisatorischen und geografischen Domains unterschieden. Eine detaillierte Auflistung der TLDs ist unter de.wikipedia.org/wiki/top-level-domain zu finden. In den USA werden ausschließlich gTLDs verwendet, eine .us-Domain gibt es nicht. Generell ist die Bereichseinteilung nicht unbedingt zwingend. Manche Top-Level-Domains enthalten zusätzlich eine Sub-TLD. Beispielsweise steht .co.at für ein österreichisches Unternehmen oder .gv.at für eine österreichische Regierungseinrichtung.